Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich bin nach Hamburg.
Du, ich fahr nicht nach Hamburg.
Pass mal auf, dreh mal um. Du fährst jetzt nach Hamburg. Ich spinn dich rum. Komm her, du fährst nach Hamburg, Alter. Ich schwör's dir.
Nee, hey, wir fahren natürlich nicht nach Hamburg in dieses Kaff.
Wollte gerade sagen, wächst hier wieder komische Erwartung.
Sondern ihr kommt mit nach Berlin.
Oder so?
Zum besten Podcast in dieser Straße. Nehmen wir euch mit. Zum besten Filmpodcast möchten wir noch ein bisschen einschränken.
Noch mehr eingrenzen.
Ja, noch ein bisschen eingrenzen. Willkommen bei den Bewegtbild-Banausen.
Ja.
Folge 375.
Mhm.
Film und Serien, bis ihr kotzt.
Ja.
Hast du vielleicht noch irgendwas beizutragen zu dieser Begrüßungsfloskel?
Hast du alles erwähnt. Das ist us in a nutshell.
Das ist us in a nutshell, richtig. Aber es gibt uns noch außerhalb von Spotify, iTunes und den ganzen Podcatchern, die ihr ganz normal legal erwerben könnt. Es gibt uns auch als OnlyFans-Account.
Ja, bei RTL Plus sind wir jetzt auch.
Bei RTL Plus sind wir auch, richtig. Und bei Kabel 1, oder?
Was?
Bei Kabel 1 nicht?
Weiß ich, die hat Kabel 1 jetzt auch eine Podcast-Schiene oder was?
Werden dann suchen alle fleißig gerade da.
Ja, okay. Nee, braucht ihr nicht. Ich glaube, also wenn man uns googelt, das geht recht schnell, bis man das
gefunden hat. Dieses Gegoogelte.
Immer dieses Gegoogelte hier.
Immer diese Googelei.
Googelei. Ich komme aus der Googelei.
Ja.
Hauptstadt von der Googelei ist?
Sag du es mir.
Nee, es klingt halt wie Mongolei, das fand ich ein bisschen witzig. Googelei,
ja,
Mongolei.
Ja, habe ich schon mitbekommen.
Ja. Du bekommst nicht immer alles mit, muss man mal nachfragen, ja? Sender und Empfänger und so.
Das stimmt.
Tu nicht so, als wenn du alles mitbekommst.
Nee, um Gottes Willen. Das ist von dir sowieso mal gar nicht.
Ach, jetzt liegt's an mir.
Naja, wie du gerade gesagt hast, Sender und Empfänger, da gehören schon zwei dazu.
Ja, ich weiß nicht, wie unterhaltsam ist das, wenn ich jetzt 17 Mal nachfrage, so wie im Privatleben wir kommunizieren. Zum Zuhören ist bestimmt anstrengend. Hast du dich verstanden?
Geil, ja. Übst du jetzt mal ein bisschen Schwäbisch, fände ich super.
Ich übe Schwäbisch, ja, ja, auf jeden Fall. Du kannst mich dann korrigieren als ortsansässiger Stuttgarter von damals.
Jein.
Jein. Ja. Ich überhöre sogar einzelne Worte und die hörst du zumindest raus.
Also, das stimmt. Ja.
Ja. Vielen Dank für ein paar neue Schwaben-Samples auf jeden Fall.
Komm nicht wieder mit dem alten Klumper.
Genau das, ja. Vielen Dank für ein paar schwäbische Samples, Timo Weltenschreiner. Danke,
ja, voll gut.
Deines Auftragsfilms.
Das alte Klump.
Ja.
Ja, heute auch altes Klump, aber das ist primär Auftragsstoff, oder? Ja, wer weiß, vielleicht sind ja bei deinen Sachen auch ältere Sachen dabei.
Das, so war der Deal, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ich hab dir gesagt, ich habe ältere Sachen auch, die ich gucke. Ich gucke nicht nur den neuen Scheiß, ich bin alt. Hast du gesagt, ist mir völlig egal, worüber du redest oder worüber ich rede. Lassen wir uns offen. Mhm. Ich gesagt, wenn wir uns das offen lassen, ist cool, dann bin ich an Bord.
Aber auch nur dann.
Nur dann, so war das. Wenn du jetzt hier so ein, ich gucke jetzt den ganzen neuen Scheiß-Podcast gemacht hättest, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nicht dabei gewesen.
Na, ich habe Glück gehabt.
Dir gesagt, ich habe eine große Filmsammlung, da ist alles dabei. Und wenn, dann rede ich auch über Filme, die von 1940 sind. Das war jetzt kein schwäbischer Akzent. Das war nicht mal der Versuch in den schwäbischen Akzent.
Ja, möchtest du mich verarschen?
Es war auch kein österreichischer Akzent. Ich entschuldige mich mal bei allen.
Es ist nur lustig, was da so reinrutscht. Ich weiß nicht genau, was es sein soll.
Ich weiß auch nicht. Aber wir haben ja ein paar deutschsprachige Auftragsfilme gesehen. Insofern ist es wahrscheinlich ein Mashup aus verschiedenen Sachen, die da reingeflossen sind in meinem Kopf.
Ja, also mittlerweile haben wir da einige Dialekte abgefrühstückt hier.
Brüderchen, Brüderchen, du bist gar nicht so schlecht.
Besoffene gibt's auch noch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die gibt's auch noch. Ich habe auch so einen hier.
Brüderchen, Brüderchen, du bist gar nicht so schlecht.
Auch so einen vor allem, ja, geil.
Aber man passt sich an. An das Gehörte. Ich meine, du, dein Anglizismen nehmen ja auch ungeahnte Maße an. Besonders gut gefallen hat mir neulich, wie du gesagt hast, super natürlich.
Hast du einfach
ins Deutsche übersetzt, wo ich gesagt habe, das ist
geil, den habe ich gar nicht gehört, echt.
Das ist very creative, was du hier machst.
Ja, ja.
Ja.
Dinglish.
Das ist Dinglish, ja. Und wir wissen es ja von Dennis und vom Hardline Festival, wir haben ja da auch schon uns ein bisschen als Bayerische angepasst. Also so ein bisschen, wenn du das wirklich den ganzen Tag hörst und von allen Seiten irgendwie auf Bayerisch vollgelabert wirst, dann hast du im Kopf auch deine Gedanken teilweise in Bayerisch formuliert.
Das ist total lustig. Das sieht man mal auch, ne? Wie schnell das geht, dass man sowas übernimmt.
Der Wahnsinn, 2-3 Tage, ja, auf jeden Fall, dann ist es drin.
Ja,
ja, ich weiß auch noch nicht, wo der Sommerurlaub dieses Jahr hingeht. Vielleicht komme ich dann wieder und habe einen ganz anderen.
Fahr doch mal in die Schweiz.
Hey, das wär's doch mal, ja. Würde dir das gefallen,
da lachst
du
nur, ey.
Würde dir das gefallen, wenn ich mal diesen Schweizer Touch hier mit reinbringe?
Ja, auf jeden Fall.
Das, ja, auf jeden Fall. Natürlich. Hat ja nie was zu lachen.
Sprechen wir irgendwann alle so?
Hat der Hofner Guest auf jeden Fall was, dein Landsmann, DJ Bobo, ist aber gerade hier.
Was mit dem?
Der ist auch gerade in Verruf geraten.
Ah ja?
Ja, ja, da haben sich ein paar Background-Dancer gemeldet. Naja, gut, aber die vornehmen Schweizer sind ja bis jetzt hier, das habe ich nicht mitbekommen, dass da einer groß in Verruf geraten ist. Aber jetzt, der DJ Bobo.
Warum? War nicht, ist Kachelmann nicht auch Schweizer?
War der Schweizer?
Meine, oder?
Aber jetzt nicht schon wieder diese Schublade aufmachen, nee, weil, ey, Kachelmann ist unschuldig. Nichts passiert, alles gut.
Ja, sagst du jetzt. Aber stimmt, Weste. Brauchen wir nicht nochmal aufmachen, das Ding. Ich dachte nur, der hätte auch irgendwie Schweizer Ursprung, oder?
Sagst du jetzt. Der einzige Teil, den wir rausgeschnitten haben in diesem Podcast, wird wieder aufgerollt. Starke. Es gab vielleicht zwei Stellen, die wir in diesem Podcast rausgeschnitten haben, außer Klopausen. Und das war ein Witz mit Kachelmann.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, hatte der nicht Schweizer Ursprung?
Bei dem bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
Müssen wir das jetzt googeln? Nein, müssen wir nicht.
Nee,
müssen aber wir. Was war denn mit dem Bobo?
Ja, sind ein paar Stimmen laut geworden von irgendwelchen ehemaligen Konzert-Gogo-Tänzerinnen oder Background-Tänzerinnen und irgendwelche Sängerinnen und so, die mit ihm zusammengearbeitet haben,
auch
die gesagt
wegen
haben.
Übergriffe oder was?
Naja, so auf jeden Fall schlechte Atmosphäre am Set, so hier, so Til Schweiger, ja, so die Richtung. Und ich weiß nicht, ob es da Übergriffe gab, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt auch keine Gerüchte verbreiten, den DJ Bobo hier in Verruf bringen, ja, das war natürlich nicht mit unserer Reichweite.
Ey, aber ich meine, also schlechte Atmosphäre ist ja auch wirklich ein dehnbarer Begriff.
Ja, da müssen wir uns hier auch verklagen. Ja, für manche Episoden. Ja.
Irgendwann kommt Dave an und sagt, das war immer eine richtig beschissene Atmosphäre bei denen.
So sieht's aus. Remember the three Bs? Und zwar vor Gericht kommt er dann an.
Super.
Und wieder so. Dann sagt er genau das aus.
Na toll.
Die haben mich drangsaliert. Die haben mich psychisch fertig gemacht.
Wer weiß.
Ich bin ein Wrack.
Für manche fällt das bestimmt schon unter emotionalen Missbrauch, was wir machen.
Mhm. Fühlst du dich emotional missbraucht von mir?
Nee, das noch setze ich mich dem ja freiwillig aus.
Okay. Noch. Wer weiß, wie lange, sagst du.
Ja, apropos, herzlich willkommen an die neuen Supporter.
Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen.
Noch sind es Männer, die dazukommen. So, wir würden auch gerne mal neue Ladies begrüßen.
Ladies sind willkommen.
Ja.
Ziemliche Pimmelparty gerade, um mal dieses Wort zu benutzen.
Naja, ist ja leider so.
Aber es ist bei Steady ein bisschen lebhafter geworden. Das können wir zumindest mal hier, können wir mal was Positives anbringen.
Mensch.
Also wenn da der monatliche Post kommt mit den Filmen, von wegen postet mal. Dank Sebauer und seinem Bruder Nummer 5 und so ein paar anderen Leuten, Marci und Co.
Tut sich da was?
Hat sich in den Spalten ein bisschen was getan und es ist zwar immer noch recht seriös, ja, keine großen Sprüche und so, aber zumindest. Das gab eine Zeit lang, wo ich dann den monatlichen Aufruf und du hast einfach diesen Tumbleweed gehört, der irgendwie
einfach nichts,
durch die Gassen
Reaktion,
es kam
gar
nichts, Mann. So, dass ich dann irgendwann mal überhaupt nicht mehr diesen Post gepostet habe, sondern einfach nur gewartet habe, dass sie mir ihre Nachrichten schicken. Aber irgendwann dachte ich, komm, ich versuche das jetzt nochmal.
Hast du gedacht, so, ja, wenn ihr nicht aktiv seid, muss ich das auch nicht, oder was?
Naja, die Wünsche kamen ja dann über die Nachrichten, aber bei den Kommentaren waren sie alle schüchtern.
Okay.
Und jetzt aber mittlerweile dank ein paar Nachwuchsleuten in der Supporterschaft ist es ein bisschen lebhafter geworden, ne? Habe ich schon gesehen.
Kommt da Bewegung rein?
Da kommt ein bisschen Bewegung
Wunderbar.
Rein. Ist noch weit entfernt von Patreon, von den Atzen, von den Asseln, wie Azubi Dennis sie nennt, aber müssen wir nicht da auch gendern? Weiß nicht.
Ja, viel Spaß dabei.
Aber unterscheidet sich schon enorm, wie Tag und Nacht.
Immer noch, ja.
Nach wie vor.
Okay. Aber schön, egal. Dass sich da was tut.
Auf welchem Weg auch immer ihr uns eure Auftragsfilme, Losfilme und was es sonst noch gibt bei Patreon Steady, Tabelleneinsicht und Sonderepisoden, auf welchem Weg ihr uns die mitteilt, ist uns völlig lade.
Ja.
Um mal wieder einen schwäbischen Begriff reinzubringen. Ist uns lade.
Das ist nicht schwäbisch.
Oh doch.
Okay.
In meinem Schwäbisch-Wörterbuch ist das Wort Lade auf jeden Fall drin. Nein, ist natürlich nicht. Woher kommt das eigentlich?
Ich hätte jetzt auf den Norden getippt, dass das eher so...
Wir fahren jetzt nach Hamburg?
Aus der Hamburger Region kommt, ja.
Das könnte, ja, das klingt nach Lade. Wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare.
Ja, genau. Das, möglichst auf Dialekt auch.
Mein Redewendungsbuch ist ja auch nicht in Griffweite im Moment. Da war ja neulich schon was, wo ich nachschlagen wollte. Woher kommt das eigentlich?
Ja, da, also ich hätte es parat, wenn du da unbedingt drauf zugreifen möchtest.
Ich komme drauf zurück, falls hier noch die eine oder andere Frage im Laufe des Podcasts ans Licht tritt.
Okay, aber hast noch nichts vorbereitet, ja? Nicht, dass ich das schon mal holen muss.
In der Hinsicht habe ich nichts vorbereitet, aber ich habe ein paar Notizen zu Filmen vorbereitet, die ich gesehen habe.
Ach, Verrückt.
Ja, weil wir können dann zu den Filmrezensionen überleiten, wenn du, wenn es genehm ist für den Herrn.
Ja, bitte doch.
Richter. Ist natürlich genehm?
Mach das, wie es für dich float.
Ja, dann tun wir das. Okay. Dann gehe ich mit dem Flow und das ist ein guter Übergang zum Titel fast. Das würde passen. Weil es gibt ja einen Schauspieler, auf den können sich irgendwie alle einigen, weil ich kenne keinen, der sagt, das ist ein Arschloch oder der ist scheiße oder den mag ich überhaupt nicht. Irgendwie ist das einer von denen, die alle gut leiden können und wie gesagt, den alle mögen. Und das ist The Late Robin Williams. Mhm. Und ich habe ja noch ein paar Lücken in seiner Filmografie. So Filme, die ich nicht gesehen habe, wo er mitspielt oder wo er die Hauptrolle trägt. Und die hole ich dann nach und nach nach. Nach und nach nach ist auch schön. Und einer davon, den habe ich jetzt gesehen. Und das nach Freaky Friday wieder ein Disney-Realfilm, den ich mir angeguckt habe. Und der hört auf den Namen Flubber. Und ist aus dem Jahr 1997.
Das war eine Lücke, ist ja interessant.
Das war eine miese Lücke, ja. Eine fiese Lücke in meiner Filmhistorie. Nee, aber ich habe mir den irgendwann gekauft, tatsächlich blind, weil Robin Williams und Disney und so. Kann schon nicht schief gehen und stand im Regal und jetzt mache ich als Badewannenfilm mal wieder ausgepackt.
Wow, ey, also da heute eine Erstsichtung, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht.
Was?
Also, weil das war damals schon sehr kindgerecht alles.
Zumindest sind meine Filme auf jeden Fall mit Bedacht gewählt, weil, wenn du dich erinnerst, hatte ich in der letzten Episode Jugendliche, die auf der Straße leben und da ihr Geld verdienen und vernachlässigte Kinder in russischen Wohnblöcken, die dann verschwinden und so eine Sachen. Da dachte ich, okay, heute mal zwei Comedies, heute mal ein bisschen leichtere Kost und in der Hinsicht lag ich schon mal richtig. Es ist auf jeden Fall leichtere Kost und es ist mit Streetwise und mit Loveless aus der letzten Episode zumindest nicht zu vergleichen.
Riesenbedacht, wie du da deine Filme wählst. Ey.
Oder?
Ja.
Ja, nicht so.
Das war ein bisschen düster, diesmal halt weniger.
Ja, ja, nicht, wow. So, nicht so wie du. Nee, okay, okay. Entschuldigung, gegen deine Motto-Partys komme ich natürlich nicht an. Meine Filme fangen heute alle mit The an.
Ja.
Stark.
Ja, ist heute nicht der Fall. Aber so gesehen könnte ich das auch sagen. Ja, ich habe heute auch Comedies dabei.
Na, siehst du.
Yay. Um da mit unseren Auftragsfilmen ein bisschen gegenzuarbeiten. Die sind ja weniger Comedies. Weil wobei doch.
Ja, ne. Mal gucken, ja. Naja. Nächste Episode habe ich dann wieder ein anderes Motto. Mhm. Filme, wo Schauspieler verschiedene Charaktere spielen.
Wow. Das Gegenteil wäre mal krass.
Ja, das Gegenteil wäre krass. Ja gut, das wäre dann wahrscheinlich so ein Big Brother-Szenario.
Ja, Reality-Shows haben wir bisher ja ausgelassen. Da kam ja noch niemand mit an, oder?
Ich glaube, Isa hatte mal irgendwas in der Richtung, oder? Ja gut, LOL ist nicht wirklich eine Reality-Show, nee. Aber die wurde schon rezensiert.
Ja, stimmt. Also ein paar Show-Formate haben wir schon gehabt. Ja.
Ja, ein paar Show-Formate haben wir noch. Aber wir warten ja noch auf die großen Shows der 80er, wenn die rezensiert werden von uns. Wenn wir auf YouTube hier uns die ganzen Dalli-Dalli-Folgen angucken und dann werden die von uns hier.
Ist aber länger her als 80er, oder? Dalli-Dalli.
Ja, 70er, 80er, ja. Einer wird gewinnen, der große Preis. Wetten das mit Frank Elzner. Das wird alles dann von uns rezensiert.
Wetten das, Alter. Wow. Ja, okay.
Ja, wenn du dir zum siebten Mal New Girl anguckst, kannst du dir doch die alten Wetten, das Folgen angucken. Ist doch auch eine alte Staffel.
Ja, okay, ja, so gesehen, logisch, wenn einem das zum gleichen Ausmaß unterhält. Ist mir übrigens jetzt aufgefallen, Alter, dass bei New Girl die Triangel ja auch eine Bewandtnis hat, aber da bedeutet sie was anderes. Das ist keine Spoiler-Triangel.
Ich weiß gar nicht. Ich kann mich nicht mehr an eine Triangel erinnern bei New Girl. Was hat die für eine Bewandtnis?
Damit,
wäre das ein Spoiler?
Damit weist Jess ihre Mitbewohner darauf hin, dass sie auf dem Klo sitzt.
Ach, ehrlich, ja?
Sie sitzt auf dem Klo mit der
Okay, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil die Tür kaputt ist, oder was?
Nö, weil sie einfach nicht möchte, dass dann jemand reinkommt. Die haben doch da so ein Bad, wo dann irgendwie alles in einem ist.
Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Ja, so ein Multibad, stimmt. Richtig. Ich verstehe. So, zurück zu meiner anspruchsvollen Filmrezension von Flubber. Der Regisseur war Les Mayfield. Du kennst wahrscheinlich Blue Streak von ihm mit Martin Lawrence, den Film von damals. Mhm. Den hat er inszeniert. The Man könnte man noch kennen mit Sam Jackson und so, ist einer von seinen neueren Filmen.
Ja.
Und der Drehbuchautor, hier sind drei gelistet. Einmal zwei von der Originalvorlage, weil dieser Film wurde 1961 schon mal gedreht und das ein Remake. Der Film, über den ich rede. Weil 1960 gab es einen Film, der hieß The Absent-Minded Professor. Und da wurde das Drehbuch geschrieben von Bill Walsh. Das ist auch gleichzeitig ein großer Produzent, der zum Beispiel Mary Poppins produziert hat damals. Also große Filme gemacht. Und Samuel W. Taylor hat hier ebenfalls einen Autoren-Credit. Der hat nämlich die Kurzgeschichte geschrieben, A Situation of Gravity. Und auch die wurde hier aufgegriffen für diesen Film. Und das Ganze adaptiert zu einem Drehbuch für den aktuellen Flubber in den 90er Jahren, stammt tatsächlich aus der Feder von John Hughes.
Okay.
Den brauche ich ja nicht mehr vorstellen. Breakfast Club und Co. als Regisseur. Also hat ja auch schon einige große Filme zu verantworten, ist mittlerweile auch verstorben. Und er hat das Drehbuch geschrieben.
Mhm. Ich wusste nicht, dass das ein Remake ist. Geil.
Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich erst im Zuge der Recherchen rausgefunden. Und auch das war schon ein Disney-Film.
Ach so.
Ein Disney-Realfilm und jetzt praktisch das Remake.
Es klang jetzt, der Titel klang so wie einer von diesen vielen B-Filmen, wo ja auch der Mann mit den zwei Gehirnen so ein Spoof drauf ist. Das, da gab es doch unzählige so verrückter Wissenschaftler macht.
Ja, ein bisschen, irgendwas. Aber gut, so Jerry Lewis hier, der verrückte Professor und so, das war ja auch ein Klassiker. Der wiederum, würde ich nicht als B-Film definieren, aber der ist zum Beispiel, der erinnert an den, vor dem Titel auch daran.
Die dann auch so ein bisschen absurder sind, was so die Prämissen angeht, dass sie dann eben an irgendwelchen Gehirnen rumforschen und so hatten wir es doch von. Deswegen, es klang nur der Titel von damals, der klang irgendwie eher so.
Ja, ein bisschen schon. Wird aber eher familienfreundlicher sein wahrscheinlich, das Original.
Ja, ja, bestimmt.
Der heißt auch, im Deutschen hat er auch so einen absurden Titel, also so voll, dass du weißt, okay, das ist auf jeden Fall, was habe ich gesagt, absent.
Hm?
Meine Professor, ich wollte dir mal den deutschen Titel sagen, weil der ist schon wieder Der fliegende Pauker. Das hört sich schon stark nach den 60ern an, oder?
Ah, okay. Ja, ja.
Der fliegende Pauker. Also logisch. Das Wort Pauker schon alleine wird wahrscheinlich eher selten benutzt in letzter Zeit. Ja. So, Robbie Williams hat ja eigentlich so zwei Paradecharaktere in seinen Filmen. Der ist emotional und gutherzig, aber halt eher zurückgenommen und eher ein bisschen emotional und in sich gekehrt. Und dann ist er emotional und gutherzig und halt ausgeflippt und laut. Und zu dem Letzteren gehört er in diesem Film. Er spielt nämlich Professor Philip Brainard, der Name des Programms, mega zerstreut. Also wahrscheinlich der vergesslichste Charakter, den ich in einem Film jemals gesehen habe. Inklusive Anthony Hopkins in The Father, den zähle ich jetzt auch dazu. Also tatsächlich next level. Seine Verlobte plant nämlich die morgige Hochzeit irgendwie zum dritten Mal mittlerweile. Die ersten beiden Male hat er verpeilt, hat es verplant und ist nicht erschienen.
Okay.
Die hat gesagt, okay, alle guten Dinge sind drei, kann ja mal passieren, dass man zweimal die Hochzeit vergisst.
Logisch.
Aber morgen muss stehen. Mhm. Der hat sogar vergessen, dass er gestern am Vortag in der Kirche zur Probe war, als seine Frau ihn daran erinnert. Nicht mal daran konnte er sich erinnern. Also
ich fühle mit ihm.
Ja, ja. Dein Bruder im Geiste. Und ist auch einer, der stolpert so in die falsche Klasse, in der gerade so Aktenmodelle gemalt werden und fängt dann an der Tafel irgendwie seine Formel zu bringen und so. Mhm. Weil er ist neben seiner Unterrichtsfunktion, also natürlich unterrichtet er an einem College, ist er natürlich zu Hause und privat in seinem Haus ein begnadeter Erfinder. Hat so etliche verrückte Erfindungen herausgebracht und Maschinen erfunden. Welche man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist Weibo. Weibo ist so ein fliegender Roboterkopf, sieht halt so ein bisschen aus wie Wall-E, wenn du jetzt den Körper wegnimmst. Und der schwebt so durch die Gegend, ist so eine Drohne. Und öffnet auch immer so einen Monitor, wo dann so seine Emotionen oder irgendwelche. Und diese Emotionen werden halt gezeigt durch Filmausschnitte.
Ja, und primär, den kann ich mich erinnern.
Ja, primär natürlich aus Disney-Filmen. Dann siehst du dann Goofy, dass er irgendwas macht in diesem Moment oder dass er erstaunt ist oder so. Und, oder auch irgendwelche alten Disney-Realfilme und so. Also Disney hat dann natürlich auf sein eigenes Portfolio größtenteils zurückgegriffen.
Naja, ist halt günstiger.
Ja. Und als seine Frau vor dem Altar wartet, wartet sie natürlich umsonst.
Vor dem Altar.
Vor dem Altar, Entschuldigung. Altar.
Tun wir das nicht alle.
Ja, der war gut. Vor dem Altar wartet, erfindet er etwas. Und zwar was Neues. Mhm. Und dieses neue Material, was er erfindet, das könnte das kurz vor der Pleite stehende College retten. Weil das College soll nämlich veräußert werden und dann verlieren natürlich alle ihre Jobs. Und jetzt geht es darum, das College zu retten mit einer neuen Erfindung von Professor Brainard und die heißt Flubber.
Mhm.
Und diese Worte wurden zusammengesetzt aus dem Wort Flexible und Rubber. Flexible Rubber. Flubber. Und Flubber ist so eine glibberige Masse, die Form ändert. Also die verändert sich dann so, nimmt dann die Form von irgendwelchen Ballontierchen. Ich rezensiere und Lee guckt halt aus dem Fenster und fixiert gerade irgendeinen Vogel oder so.
Was? Ja, aber ich höre dir zu, Ballontierchen.
Du bist wie so, keine Ahnung, du bist wie so ein Kind, was irgendwie komplett irgendwie gerade die Aufmerksamkeit verliert, wenn ich hier irgendwie versuche, eine Filmrezension seriös rüberzubringen. Er fixiert gerade irgendeinen Vogel auf dem Baum draußen aus dem Fenster. Ey, was zur Hölle?
Entschuldige, Alter. Ja, sprichst du über Flower?
I came for the body count.
Body count ist überschaubar. Entschuldigung.
Ja, nee, aber das Ding ist, vielleicht ich hab dir ja deswegen nicht Episode weniger Rainer, zugehört. Im Gegenteil, ich war sehr fokussiert. Kennst du das nicht, wenn man irgendwie sich auf das konzentriert, was sich auf den Ohren abspielt? Und nee. Währenddessen dann, ich kritzel hier ja auch voll oft rum, das ist genau das Gleiche.
Kennst du das, wenn du dich mit jemandem unterhältst und du hast das Gefühl, der driftet komplett irgendwie ab in seinen Gedanken und, und denkt gerade darüber nach, was er wohl morgen einkauft? Kennst du das?
Boring!
Genau das. In einem Podcast, verdammt.
Nein, Alter, ich habe dir wirklich aufmerksam zugehört. Ich sag ja, ich war bei dem Ballontier.
Ist okay, selbst wenn die mir nicht zuhört. Vielleicht ist ja der eine oder andere da draußen, der diesen Podcast lauscht, der zuhört. Das ist
üble Unterstellung, Alter. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört.
Okay. So, jetzt erfindet er diese Masse und will damit natürlich das College retten. Und anderem fängt er natürlich an, das wird dir gefallen, es gibt da so eine Basketballszene drin und er fängt natürlich das College-Basketballteam dann zu präparieren und den Flubber so in die Turnschuhe reinzupacken und so und dann springen die natürlich besonders hoch und sind natürlich besonders elastisch beim Danken und Co. und machen
hartes Doping eigentlich.
Ne? Hartes Doping, ja, und machen die andere Favoritenmannschaft natürlich komplett fertig. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo das College dann wieder so ein, wie du jetzt sagen würdest, auf die Map gebracht wird.
Das ist geil, ey. Was hast denn du heute mit meinen Anglizismen? Ist das wirklich so? Sind die in letzter Zeit, ist das so ausgeufert?
Ja.
Ja.
Also, schwingt schon immer mit. Ich meine, ich komme ja mit mit den Anglizismen, aber weiß nicht, ob jeder das versteht.
Naja, außerdem ist es ja nicht so, als wärst du davon befreit.
Nee. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir die Filme oft im Original gucken oder fast nur im Original gucken.
Naja, das sowieso, klar.
Schwingt das mit. So, und wo es natürlich einen Disney-Film gibt, gibt es auch...
Ich mich gar nicht mehr aus dem Fenster zu gucken, Alter, verdammte Angst.
Du kannst doch nicht aus dem Fenster gucken, wenn du willst.
Ich setze mich jetzt anders hin, so.
Nein, das ist okay. Wenn du mich jetzt die ganze Zeit anstarrst, ist es auch verwirrend.
Ach so, ja?
Ja.
Wie diese Katzen, die einfach beim Ficken zugucken.
So hinten aus so einer Ecke, ja, genau. Beim Ficken zugucken. Stellen sich so auf so eine Kommode und gucken die einfach zu.
Genau, mit so einem toten Blick die ganze Zeit, ohne zu blinzeln.
Ja, auf jeden Fall. Das sind Katzen, ja. Ja, wo es so eine Szenerie gibt und wo es einen Disney-Film gibt, gibt es natürlich auch Bösewichte. Und hier ist einige davon, weil es gibt einen Jungen auf diesem College und der soll rausgeschmissen werden und das ist natürlich ein Skandal, weil der hat einen sehr einflussreichen Vater, der auch große Teile des Colleges finanziert hat und dieser Vater wird gespielt von Raymond J. Barry. Das ist auf jeden Fall für mich ein sehr bekanntes Gesicht, weil er spielt den Vater von Timothy Olyphant in Justified und der hat in Training Day mitgespielt, der hat in Falling Down mitgespielt, der hat in Dead Man Walking mitgespielt, das ist auf jeden Fall ein Gesicht, was man gesehen hat und der bekommt Wind von dieser Erfindung von Robin Williams, von hier Brainard und will die sich natürlich unter den Nagel reißen. Und der hat so zwei Hiwis, die ein bisschen trottelig unterwegs sind, so ein bisschen wie Marv und Harry. Und die beiden werden gespielt von Ted Levine und Clancy Brown.
Clancy Brown war da dabei?
Clancy Brown war dabei und Ted Levine kennst du auf jeden Fall auch. Das ist zum Beispiel Buffalo Bill aus Silence of the Lambs. Oder in bei Jurassic World hat auch mit, oder Jurassic Park hat auch mitgespielt, eine von den Fortsetzungen und so. Also definitiv auch ein bekanntes Gesicht. Mhm. Das sind so die beiden Hiwis, die sich dann an die Fährte locken. Und dann gibt es noch, als wenn das nicht genug wäre, gibt es noch einen vierten quasi Bösewicht. Und das ist einer, der schon ein paar Mal irgendwie diesen schmierigen Antagonisten spielt. Christopher McDonald.
So oft.
Ja, den du ja auch schon das ein oder andere Mal hattest. Und er hat sogar in irgendeinem Film vorher mitgespielt, wo er fast den gleichen Charakter hatte und wollte deswegen hier nicht mitspielen. Dann kam Robin Williams an Bord und dann hat er gesagt, er wollte schon immer mal Robin Williams in dem Film mitspielen. Und dann hat er gesagt, okay, lässt er sich breitschlagen, ist er am Start. Und der spielt so ebenfalls ein Professor, der sich schon ein paar Erfindungen von Brainard angeeignet hat und die geklaut hat. Und es gibt auch ein Gespräch am Anfang, wo eigentlich relativ cool mit offenen Karten spielt, weil es ihm sagt so, ey, natürlich bist du der bessere Erfinder von uns und natürlich bist du der erfahrenere und talentiertere Wissenschaftler, aber du bist halt sozial ein kompletter Krüppel und ich werde mir auch deine Frau bald holen. So wie du die vernachlässigst, so wie du die ganze vergisst. Insofern, die wird mit mir von den Traualter treten. Also der sagt ihm das offen ins Gesicht, das ist ein Plan. Und dieser schmierige Typ wird gespielt von Christopher McDonald, also ein direkter Konkurrent im College. Und dann halt noch diese drei Bösewichte, die sich seine Erfindung unter den Nagel reißen wollen. Das sind so die Antagonisten von Flubber. Und ist schon ein Relikt aus den 90ern auf jeden Fall. Muss man als Fazit mal vorausschicken. Die Musik ist von Danny Elfman. Mhm. Es ist alles sehr laut, ist alles sehr ausgeflippt. Es ist trotzdem natürlich Disney. Es ist sehr familienfreundlich. Ist natürlich cool, wenn dieser Flubber dann irgendwie ans Auto fixiert wird und dann fliegt dieses Auto natürlich durch die Luft, so wie, da gibt es natürlich ein paar IT-Referenzen, die sich anbieten. Mhm. Und ja, und dann fährt er zum Beispiel auch seine Verlobte auch so ein bisschen in diesem Auto, in diesen, durch den Himmel und so. Das ist schon ganz cool. Die Effekte sind auch ganz gut gealtert, muss ich an der Stelle mal sagen. Also es sieht
wirklich?
Ja, es sieht nicht scheiße aus, obwohl natürlich Flubber und so viel mit CGI gemacht worden ist. Aber das ist so ähnlich wie die Maske, also das geht immer noch klar. Das
okay.
sind wirklich Filme, wo ich Krass. Sage, ist halt Disney, da steckt halt Budget hinter, weil der Film hat 80 Millionen gekostet. Mhm. Und
ja, das war auch groß damals, ich erinnere mich da mit eben. Irgendwelchen, auch da wieder Collabos mit McDonald's und so.
Ja, ja, genau. Also wenn du da so einen Film für 20 Millionen damals gedreht hast, dann merkt man schon, dass CGI ist nicht gut gealtert, aber bei den großen Produktionen, da geht das noch klar. Also natürlich siehst du, dass hier den Zahn der Zeit dran genagt hat, aber es ist natürlich irgendwie eine ausgeflippte Comedy von Disney. Da sind die Ansprüche jetzt von mir auch nicht ganz so hoch. Und das ist sicher auch kein Highlight aus Williams Filmografie, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Aber jetzt habe ich den mal geguckt und als Badewannenfilm ist der okay.
Ja?
Ja. Der geht schon irgendwie in Ordnung, ist natürlich relativ kurzweilig mit seinen 93 Minuten, die er daherkommt. Und ist natürlich nicht überspektakulär, es ist ein bisschen hektisch alles und ein bisschen drüber. Und ja, das ist so die Comedy, wo halt irgendwo eine Handgranate losgeht und derjenige ist halt komplett schwarz mit ja. und die Haaren stehen zu Berge. Klar. Das ist einer aus der Riege. Mhm. Die kriegen auch Leute Bowlingkugeln an den Kopf und so und wachen dann zwei Minuten später auf und sind dann total vernebelt oder so. Also hier ist jetzt kein I Came From The Body Count, ist hier der falsche Film.
Ja. Ja, ja, ist klar. Ist halt für Kinder gemacht, ne?
Ist für Kinder gemacht. War aber erfolgreich. Also du hast recht, es war ein bisschen Werbemaschinerie drin. 80 Millionen hat er gekostet, habe ich ja erwähnt. 178 Millionen war das Einspiel. Mhm. Hat ein bisschen was in die Kassen von Disney gespielt, sicher nicht einer der ganz großen, aber Robin Williams war ja schon ein Kassenmagnet damals mit seinen familienfreundlichen Filmen. Also
klar.
Miss Doubtfire und so war ja auch ein Mega-Hit.
Mhm.
Und ein paar andere Filme aus der Riege. Ja, jetzt habe ich Flubber mal gesehen. Und definitiv leichtere Kost als in der letzten Episode. Ich würde zu den Punkten überleiten, wenn es fein für dich ist.
Na klar.
IMDb 5,3. Der Metascore ist rot, 38 und Letterboxd ist bei einer 2,6.
Ja, oh, na, die Zahlen sind ja auch nicht wirklich prall.
Nee, ist nicht berühmt.
Ich sag 6 Punkte.
Das ist korrekt.
Wunderbar.
Das ist ein Treffer und damit bin ich mit meinen 3 Sternen bei Letterboxd schon im oberen Bereich, weil der Film wird auf jeden Fall von der Bubble ziemlich mies abgestraft.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Also das ist alles irgendwie bei 2,5, 2, 1,5. Da bin ich mit meinen 3 Sternen schon anscheinend sehr versöhnlich.
Hm.
Aber ich mag die beteiligten Leute hier und wie gesagt, der Film flutscht so durch die Ohren, durch das Gehirn und auf der anderen Seite wieder raus. Wie ein Flubber halt. Verstehst du?
Mhm.
Verstehst?
Ah, ist krass, als du das jetzt so erzählt hast, da hatte ich echt wieder viele Bilder im Kopf. Also kann mich da an erstaunlich viel erinnern aus dem Film.
97.
War der von 97?
Mhm.
Das ist krass. Das war echt Jahr. So mein helles Jahr. Ey. Das ist
ja,
schlimm.
Ist dein helles Jahr. Aber war wahrscheinlich auch deine coole Ära, wo du den nicht im Kino gesehen hast.
Nee,
das ist wahrscheinlich einer der Filme, die du irgendwann mal gesehen
ja,
hast.
Den gab es auf Video oder DVD. Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du dafür nicht ins Kino gerannt bist.
Nee. Ja.
Mit den Eltern.
Ja, genau.
Da warst du zu alt.
Ja, ja.
Da hing er schon auf. War er schon am Corner an der Lee.
Natürlich.
Ja, ja, was blabber.
Das passt total gut zu meinem nächsten Film.
Na dann.
Der ist nämlich von 95.
Oh, wird da gecornert.
Ja, kann man schon auch so sagen, auf jeden Fall. Und das ist ein Losfilm. Das war eins meiner 10 Lose, die ich gezogen habe. Und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich meine mich zu erinnern, dass das von Kalle kam. Der Film heißt Empire Records.
Könntest du recht haben. Ich schlage nochmal nach.
Sehr gut. Auf Deutsch heißt er das Empire Team.
Da ist er, von Kalle, ja. Im Monat 6, 23 reingeworfen.
Okay.
Knapp vom Jährchen.
Mhm. Hast du den Film gesehen?
Nee, Also ich habe von gehört, ich glaube, Liv Tyler, erinnere ich mich, dass die im Cast ist, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen.
Okay. Aber das kann ich schon mal vorwegschicken, der passt auch wahnsinnig gut in die Zeit, aus der er stammt. Weil das würde heute wahrscheinlich alles nicht mehr so gemacht. Oder zumindest, ja, wäre das deutlich anders. Und irgendwie hat ja so, haben die 90er ja recht viele Filme hervorgebracht, wo die Liebe zu Musik eine sehr große Rolle spielt. Also sowas wie Wayne's World oder High Fidelity.
Kann man da drunter zählen. Und wir hatten noch hier diesen, wo die Radiostation besetzen hier, Airheads.
Airheads war auch so ein Ding, genau, ja. Und ja, stimmt. Und die haben ja alle irgendwie, atmen die alle so den gleichen Geist. Ich finde, dass diese krasse Leidenschaft zur Musik, da gibt's dann auch immer wieder Montagen und Szenen, wo das halt zelebriert wird. Und irgendwie ist das so ein krasses Produkt der 90er, finde ich. Weil das gab's danach nicht mehr irgendwie in der Form, finde ich. Und das war ja auch im Fernsehen, da gab's ja auch so, Beavis and Butthead war ja auch so ein Phänomen.
Ja. MTV-Generation halt, die 90er.
Naja, das, aber das irgendwie spielt da voll mit rein. Und da gab's eben auch eine ganze Welle an Filmen, die diesen Geist atmen. Und Empire Records gehört auf jeden Fall dazu. An mir ging der komplett vorbei. Ich habe den auch damals nicht mitbekommen. Also erst recht nicht unter dem deutschen Titel. Mir sagte das alles nichts. Ist aber auch ein Film, PG-13 und geht 90 Minuten. Das ist also auch schon alles relativ harmlos, weil ja eben die Musik und die Beziehung der Belegschaft untereinander von diesem Laden hier, das steht im Fokus. Deswegen, also mit Bodycount ist hier auch nichts. Deswegen ist eine Comedy, Drama und Musik steht hier auch noch mit im Genre und wieder mal einer dieser Filme, wo keins der Genre wirklich konkret bedient wird. Das plätschert alles eher so ein bisschen vor sich hin. Regisseur war Alan Moyle, sagt mir gar nichts. Der hat 13 Credits, hat 1990 Pump Up the Volume gemacht. Hast du von dem mal gehört?
Ja, das Christian ist Christian Slater.
Ja. Der stammte von ihm, der hat so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und dann hat er eben so ein paar kleinere Filme gemacht. Geschrieben hat das Carol Heikkinen. Die ganze 5 Credits. The Thing Called Love war so mit ihr erster. Könnte man auch schon mal gehört haben. Und dann hat die 2000 Center Stage gemacht. Diesen Tanzfilm.
Ah, auch schon mal gehört.
So ein Balletttänzer geht. Den kenne ich auch. Und irgendwie passt das auch ganz gut. So finde ich die Tonalität. Also, weil eben, wie schon gesagt, die Beziehung unter den Leuten hier schon auch eigentlich eine viel zu große Rolle einnimmt für das, was erzählt wird. Weil es geht um Empire Records. Das ist so ein kleiner Independent-Plattenladen. Wie es die eben in den 90ern noch gegeben hat. Und der Leiter des Ladens ist Joe Reeves. Der wird von Anthony LaPaglia gespielt. Und es geht um ihn und seine Angestellten des Ladens, weil der Laden, dem geht's nicht gut, der ist kurz vor der Pleite und soll übernommen werden von einer großen Kette namens Music Town. Und das ist natürlich auch eine Anspielung an etwas, was es, glaube ich, auch in den 90ern und dann schon auch darüber hinaus halt gegeben hat, dass natürlich viele dieser kleinen Independent-Läden von irgendwelchen Ketten aufgekauft wurden und dann hieß es halt plötzlich Virgin Store oder sowas. Ja, und hier ist eben Music Town so, die große Kette, die droht, diesen Laden zu übernehmen. Und der Film steigt damit ein, dass einer der Angestellten, Lucas, gespielt von Rory Cochrane, den hatten wir ja, glaube ich, zuletzt hier im Black Mass. Ich hatte den auch noch.
Du hattest den Investor mit Christian Bale.
Genau, ja.
Hostels.
Danke, sehr gut. Stimmt, ja, da hat er einen ganz guten Monolog. Ja, und der ist hier in sehr jungen Jahren, der ist so die rechte Hand vom Chef. Weil Lucas arbeitet schon sehr lange dort. Wir erfahren dann auch im weiteren Verlauf, dass der als Teenager von Joe aufgenommen wurde, weil der halt irgendwie im Heim war und so ihm quasi sein Leben in der Form gegeben hat. Weil deswegen ist der jetzt auch zum ersten Mal dafür verantwortlich, den Laden alleine abzuschließen. Die Einnahmen zu nehmen, in Safe zu bringen und all das geht natürlich ein bisschen schief, weil bei diesem Abschließen und beim Durchsuchen des Schreibtischs entdeckt er, dass eben Empire Records jetzt verkauft werden soll an Music Town, beziehungsweise dass diese Übernahme bevorsteht. Und das will er verhindern und dann nimmt er diese 4.500 sind das, die da die Einnahmen waren an dem Tag, fährt nach Atlantic City und spielt damit.
Bester Plan.
Ja, habe ich auch gedacht. Am Anfang läuft es super gut. Er ist sich auch sicher, dass er nicht verlieren kann. Macht das auch alles recht souverän. Aber natürlich geht das Ding dann schief, weil er nicht weiß, wann er aufhören soll. Und er verliert alles. Und am nächsten Tag kriegt Joe das natürlich mit. Und da geht für mich schon so eins der Probleme des Films los, weil irgendwie hat das keine große Auswirkung auf die Handlung. Also vor allem nicht auf das Verhältnis zwischen Joe und Lucas. Weil der ist zwar super verärgert, aber der fragt ihn irgendwie nicht einmal. Also er fragt ihn, wo ist das Geld? Er sagt, das ist in Atlantic City geblieben. Und dreht da halt seine Runden und rechtfertigt sich halt nicht einmal. Also fast schon irgendwie so, als wäre er irgendwie auf dem Spektrum. Das ist ganz strange. Tut er halt einfach so, als wäre das jetzt eben so. Und nach Motto, ja, wir sind ja eh alle gefickt. Und auch da wird aber nicht konkret angesprochen, ja, ich habe das gemacht, weil wir jetzt übernommen werden sollen und so, sondern behält das alles irgendwie für sich. Dann ist Joe total aufgebracht, sagt, ja, du bleibst jetzt hier auf der Couch sitzen, bis ich sage, dass du da wieder aufstehen darfst. Und dann geht irgendwie so der normale Betrieb des Ladens los, dann kommen so die anderen Angestellten, trudeln dann so rein und da sind dann eben Liv Tylers Figur dabei. Das ist so eine ganz schüchterne und die sowieso die Angestellten, die sind alle irgendwie in der Highschool oder halt junge Erwachsene, die jetzt gerade die Highschool fertig haben.
Okay.
Naja, und Liv Tyler ist eben so ein bisschen die Anständige, die jetzt aber sich total freut, an dem Tag zur Arbeit zu kommen, weil es steht ein Tag an. Rex Manning ist so ein alterner Popstar, der irgendwie vor ein paar Jahren mal die jungen Mädels begeistert hat und das ist jetzt aber halt alles irgendwie auch schon passé und der macht halt ziemlich schnulzige Mucke. Und Corey, also Liv Tylers Figur, feiert das aber total und jetzt soll der zum Release von seinem neuen Album in dem Laden halt auftauchen und eine Autogrammstunde geben. Und sie hat sich vorgenommen, ihre Jungfräulichkeit aufzugeben, indem sie sich diesem Herrn an den Hals wirft. Das ist so der Plan für den Tag. Und wie gesagt, bis dahin halt eine super anständige, keusche Lady.
Okay.
Und der Gegenüber ist nämlich so das Pendant. In die andere Richtung ist Gina, gespielt von Renee Zellweger. Die trägt immer total kurze Klamotten, ist sehr freizügig unterwegs und irgendwie weiß auch jeder, dass die halt mit jedem Dritten schläft. Mhm.
Immerhin mit jedem Dritten.
Ja, und dann gibt's da natürlich noch so den schönen Introvertierten, der immer am Zeichnen ist und natürlich irgendwie auf die Kunstschule möchte und seine Mission für den Tag ist es, Corey seine Liebe zu gestehen, weil er sie schon ewig liebt. Und dann gibt's noch einen, so einen Abgedrehten, der halt irgendwie nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, so Mark, der wird von Ethan Embry gespielt. Kennt man schon auch, weil dann irgendwie so Vegas Vacation war er der Junge, ne? Und so, also die Fresse hast du auf jeden Fall auch schon mal gesehen.
Ja, ich kenne ihn aus Serien, der spielt bei Brotherhood später. Spielt eine große Rolle.
Okay.
Neben Jason Isaac.
Ja, und seine Figur ist irgendwie auch, also der verhält sich halt, als wäre er entweder Beavis oder Butthead. Mhm. Und grinst auch immer so grenzdebil und macht halt so Dinge und das.
Kämpft er auch? Das ist auch so 90er-Klischee, weißt du?
Ja, diese, also würde passen,
etwas
aber...
etwas dümmlichen Topheads. Ja.
Also, das Problem ist irgendwie, die wenigsten der Figuren kannst du wirklich glauben hier, weil das halt alles so krasse Abziehbilder sind. Und das
klingt so.
Ist echt schade. Ja. Naja, dann taucht irgendwann eben dieser große Star auf, begleitet von seiner Assistentin Jane, gespielt von Debbie Mazar, die könnte man auch noch kennen.
Ja.
Und ansonsten hat man hier viele Leute, die man ja vielleicht Rush in den 90ern öfter mal gesehen hat, aber darüber hinaus nicht wirklich. Mhm. Ja, und dann geht's eben drum, dass diese Belegschaft nach und nach mitbekommt, dass der Laden jetzt gefährdet ist. Und dann geht's aber ewig lang um irgendwelche persönlichen Geschichten, so die Belange untereinander. Jeder hat dann eben so sein eigenes Ding am Laufen. Und erst sehr, sehr spät geht's dann auch mal um die Rettung des Ladens. Also es ist wirklich gefühlt im letzten Viertel erst spielt das wieder eine Rolle. Und bis dahin haben wir uns halt angeguckt, ja, die eine hat gerade irgendwie Stress mit ihrem Freund gehabt und hat deswegen so einen halblebigen Suizidversuch unternommen. Und solche Geschichten hast du dann.
Ja, klingt halt so, auf was das erzählt angepasst hast, weil Reality Bites und Singles und so mit Matt Dillon damals, das waren ja auch alles so Filme, die eher so die Probleme der Jugendlichen beleuchtet haben, als jetzt eine Story voranzutreiben, so, das waren auch immer so.
Ja, und das aber halt alles hier im Umfeld dieses Plattenladens, wo dann eben auch ähnlich wie bei High Fidelity, so die Belegschaft ist halt mehr Familie als irgendwie wirklich Arbeitskontext.
Ja.
Hängen da halt alle ab und es wäre natürlich deswegen total tragisch, wenn die alle ihren Job verlieren und keiner will für Music Town arbeiten und ja, alles eben sehr oberflächlich, dann wird natürlich zwischendurch immer wieder getanzt und gesungen, weil die dann, natürlich geht es auch drum, was für Musik dann immer in dem Laden läuft, das ähnlich wie bei High Fidelity, da kann dann jeder so sein Veto einlegen, wenn einer irgendwie einen Track spielt, auf den der andere keinen Bock hat und ja.
Was ist denn so im Soundtrack an Musik? Ist das so eher so gitarrenlastig oder?
Ja, ja, schon. An einer Stelle sogar Suicidal Tendencies, Alter, wo ich auch dachte, cool. Okay, das ist, aber war eine Ausnahme, sonst hast du schon viel so.
Sag mir nicht, da gab es ein Veto.
Doch, da kam dann irgendwann einer an.
Ach so.
Hat ein Veto eingelegt, ja, weil Frechheit. Das dann wohl ein bisschen zu hart war für die Uhrzeit, ja, weil er hat es ja halt irgendwie um 9 Uhr morgens gespielt oder so. Also
okay. Schon,
ja. Ja, siehste, wollte ich noch rausschreiben, habe ich tatsächlich verbimmelt, was so konkret auf dem Soundtrack ist, um dir da mal ein paar Bandnamen zu nennen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber mal gucken, das könnte man doch.
In der Zeit erzähle ich einen Funfact, beim Suicidal Tendencies Konzert habe ich einen Schuh verloren.
Ah ja?
Mhm.
War es im Moshpit?
Ich war recht weit vorne, ja, auf jeden Fall. Das konnte den anderen Sneaker dann auch wegwerfen.
So, gucken wir noch mal, was hier auf dem Soundtrack so drauf ist. The Dirt Clouds.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht. Ape Hangers.
Kenn ich auch nicht. Was sind das für Bands?
Dirt Clouds übrigens, nicht Clouds. Sorry. Okay. Ja, Cracker, The Mises, das sind alles so Garagenbands wahrscheinlich aus Kalifornien.
Ja, du hast ja in den 90ern eben gerade so, was diesen Garage-Style angeht, hast du ja auch tausende Bands, die halt irgendwie einen Song rausgebracht haben oder die irgendwie mal kurz so einen Hype hatten oder einen Soundtrack drauf hatten, die aber nicht wirklich Karriere gemacht haben.
Quicksand, Ass Ponies, Sacrilicious. Aber ja.
Waren also, nicht alle Pearl Jam und Nirvana.
Nee, aber es ist dann eben auch so, es gibt auch ein paar AC/DC-Songs oder Dire Straits und so, also schon auch ein paar bekanntere Sachen.
Okay.
Und Cranberries und der Soundtrack ist tatsächlich ganz cool. Das fand ich noch somit das Beste an dem Film.
Ansonsten hast du nicht so viel Spaß, wie ich raushöre.
Nee, also ansonsten passiert das halt alles und man guckt sich's an, aber irgendwie habe ich mich schon auch die ganze Zeit gefragt, was soll das?
Mhm.
Und ich glaube, das ist wieder einer dieser Filme.
Der Blick aus dem Fenster vorhin? Hast du dich das da auch gefragt?
Nö, da war ich ja sehr aufmerksam dabei.
Was soll das?
Nur,
wo bin ich hier? Was mache ich hier?
Ich kann mir vorstellen, dass wenn du den damals gesehen hast, dass das was ganz anderes ist, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie das ist, wenn du heute zum ersten Mal Wayne's World siehst.
Ja, das wäre wahrscheinlich.
Also, weißt du, ich glaube, man braucht irgendwie diesen Bezug zu damals.
Das ist bei solchen Filmen hilfreich, der 90er.
Ja, also gerade bei den 90ern. Mhm. Ne?
Voll.
Wobei es schon lustig ist, also wenn du dir hier so die Outfits der Charaktere anguckst, ey, bei jedem zweiten könntest du das genauso heute wieder irgendwie in der Fußgängerzone sehen. Also es ist wirklich krass. Die 90er sind sowas von wieder da, modisch. Das ist echt abgefahren.
Mhm.
Also inklusive Haarschnitt und so. Das ist wirklich krass. Alter, wir sind jetzt einfach wieder optisch voll in den 90ern.
Okay. Vielleicht kommen ja irgendwann auch bei den Boys wieder die Frisuren in Mode, wo so die Haare so strähnig über die Stirn fallen. Weil die Frisur ist komplett ausgestorben, ist mir neulich aufgefallen. Das war doch mal irgendwie bei Dawson's Creek oder so, um die Jahrhundertwende war es doch auch so, dass er so James Dean-mäßig so, weißt du, so die Haarsträhne
sticht jetzt.
Genau, so hier bei Michael Pitt und wie die alle hießen. Der hatte zum Beispiel eine Frisur. Auch DiCaprio früher.
Ja, ja.
Und die Frisur siehst du eigentlich gar nicht mehr. Also
Johnny Depp hatte das doch auch bei Jump Street immer.
Ja, stimmt, der hatte das auch, ja. Die Frisur ist komplett ausgestorben.
Ja. Na, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wir werden es sehen.
Vielleicht kommt es wieder.
Ist nicht ausgeschlossen, ja. Ja, und jetzt habe ich gelesen in Trivia Facts, also zum einen, dass der Film wohl 96, also inklusive 96, war der in der IMDb Top 250.
Okay.
Es gab also damals schon Filme, die offenbar mal schnell einen Hype ausgelöst haben und dann offenbar kurz in dieser Liste waren, ja, da ist er mittlerweile natürlich nicht mehr. Und dann habe ich aber gelesen, dass der in der Post super krass geschnitten wurde. Also die haben über 40 Minuten geschnitten und dabei drei Figuren komplett rausgeschnitten. Weil ich mich dann in den Credits dann jetzt hier bei der Recherche auch noch gewundert habe, weil da so Tobey Maguire und solche Leute auftauchen.
Okay.
Komplett rausgeschnitten. Also gab hier Stränge, wahrscheinlich noch rund um Angestellte, die die einfach komplett rausgeschnitten haben. Und das ist schon abgefahren. Also ursprünglich sollte dieser Film auch über 2 Tage erzählt werden. Jetzt ist es eigentlich nur ein Tag. Also geht in der Nacht los und dann hast du halt diesen einen Tag.
Vielleicht kam der deswegen nicht so gut an. Release the Alan Moyle Cut, sage ich nur an dieser Stelle.
Ja, weiß ich nicht, ob man von dem Film jetzt 40 Minuten mehr braucht. Also, weil der müsste ja, also in 90 Minuten sollte der halt schon auch funktionieren, aber es ist deswegen jetzt auch nicht verwunderlich, finde ich, dass sich manches halt so ein bisschen übers Knie gebrochen anfühlt.
Ja, du meinst ja, du weißt nicht so richtig, wo es hinführt und so. Vielleicht erschließen sich ja da irgendwie.
Naja,
weiß man ja nicht.
Gab es da irgendwie einen größeren Plan, aber ja, so ist das alles bestenfalls nett und ja, groß begeistert hat mich das nicht.
They're selling music, but not selling out.
Das ist die Tagline, ja.
Verstehe.
Na, und ich glaube, jetzt so schauspielerisch dann tatsächlich irgendwie das Highlight Rory Cochrane, auch wenn ich eben also seine Figur und auch alle anderen nicht so wirklich greifen kann. Oder halt gerade Liv Tyler und ihr Bo, da das werden alle Klischees bedient. Und natürlich, also ich meine, Liv Tyler ist auch in jungen Jahren natürlich sehr süß. Die Stimme, das ist nach wie vor für mich so ein Ding. Ja, also es sind ja ein paar Leute dabei, die man gerne sieht, aber das ist alles kein wirkliches Highlight. Leider, sorry, Kalle. Ich würde mich aber trotzdem echt schwer dafür interessieren, was er an dem Film irgendwie so mag. Also ich kann mir halt echt vorstellen, dass der sagt, ich habe den damals gesehen und irgendwie habe ich ein Herz für den. Warum auch immer.
Ja, ich habe mal aufgerufen, wer ihn gesehen hat. Also Kalle und unser Kumpel Tom von Bullets and Fists, die sind auf jeden Fall mit 4 Sternen die euphorischsten hier. Alles andere ist niedriger, aber die beiden haben ein Herz für diesen Film.
Okay. Ja, dann berichte uns mal. Würde mich interessieren. Ja, jetzt habe ich noch Punkte zu Empire Records. 6,7 ist der IMDb-Score, Metascore ist bei 47 und Letterboxd 3,5. Und jetzt darfst du raten.
5.
4,5.
4,5. Na gut. Glimpflich davongekommen.
Ja. Naja, so viel zu Empire Records. Und jetzt kommen wir zum gemeinsamen Film.
Ja.
Ein Auftragsfilm von Erik.
Ja, war schon lustig, weil ich habe den am Sonntag gesehen und halbe Stunde, nachdem ich den gesehen habe, stand Erik dann zum Pokern auf der Matte bei mir im Wohnzimmer.
Ach, okay.
Beziehungsweise im Spielzimmer. Ja, insofern war schon ganz witzig, mein Dort zu ihm so raten, habe ich den Film nicht gerade gesehen, aber er ist nicht drauf gekommen. Hat er nicht zusammen kombiniert gekriegt. Der Erik.
Ja, der dritte Teil der Reihe. The Roundup.
Mit einem enormen Output, weil der Film ist von 2023 und der vierte Teil ist schon raus. Geht ab hier, die machen auf jeden Fall keine großen Pausen.
Nee.
The Roundup, No Way Out.
Die legen sich echt ins Zeug, hä?
Dann raten wir mal.
Ja.
Ich fange mal an.
Okay.
Ich sage eine 7.
Du sagst 7. Sag ich auch.
Okay. Hast du noch schon, wie die ersten beiden bei uns wegkamen?
Ja, so okay waren die, ne? Also ich glaube, bei dem einen waren wir bei 7 oder 7,5. Und ich glaube, bei dem einen drunter, ne? Hast du das noch genauer auf dem Schirm?
Also ich weiß meine Punkte noch im Kopf. Bei dir bin ich mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass ich den ersten schon cool fand, den zweiten noch besser. Da war ich sogar bei einer 8, wenn ich mich nicht täusche.
Okay, nee, also beim ersten Roundup warst du bei 8, ich bei 7.
Ja, ja. Das war ja der zweite Teil der Serie. Der erste hieß ja The Outlaws.
Ach so, stimmt, das ist ja recht.
Roundup ist ja der zweite.
Ja. Ja, stimmt, da warst du bei 8. Mhm. Und ich bei 7. So, und dann gucken wir mal. The Outlaws waren wir beide bei 7,5.
Da waren wir beide bei 7,5. Ja, stimmt. Da war Dennis, glaube ich, hier. Der war auch nicht so begeistert von dem Sequel und du fandst den ersten auch besser als den zweiten.
Mhm.
Und bei mir war es umgekehrt. Ich fand den zweiten geil.
Genau. Jetzt gucken wir mal, ob der dritte da, also welche Richtung der einschlägt.
Mhm.
Aber, also ich glaube, inhaltlich schenkt sich das alles nicht viel, oder? Also so langsam erkennt man dann ja schon sehr krass das Schema.
Das erkennt man definitiv mittlerweile. Irgendwie ist das, läuft das alles nach Schema F ab.
Ja. Und jetzt hier hat man dann, glaube ich, mal noch so ein, zwei Antagonisten mehr. Aber ich finde, selbst auf der Seite der Guten hast du dann immer auch einen Verbrecher, der jetzt so als Informant herhalten muss. Mhm. Ne, der wird halt relativ früh im Film, wird einer von der gegnerischen Seite quasi gecasht und dann ist die Bedrohung halt immer, es gibt eine Schelle, wenn du jetzt nicht mitmachst.
Mhm.
Und dann ist der halt bei den Guten mit bei.
Ja, da gibt's auch meist, also selbst diese Verhörszene wird ja variiert. Weißt du, wo sie dann so, in dem Fall haben sie ja die Kameras so geputzt und so. Und im vorigen Teil gab es auch so eine Szene, wo sie dann irgendwie in so einem Verhörraum, haben sie doch irgendwas präpariert oder so, damit sie den irgendwie legal verhören können. Also insofern, selbst das haben sie ein bisschen kopiert.
Dann gibt's auch immer halt so mindestens ein so ein Polizistenpaar, was mörderunfähig ist.
Ja.
Und so ein bisschen trottelig unterwegs.
Das sind aber wiederum dieselben, glaube ich, oder?
Du meinst jetzt hier auf seiner Seite?
Seine Partner auf seiner Seite, meinst du?
Naja, die werden ja nicht als komplett unfähig dargestellt.
Aber ein paar von denen sind ja schon da auch ein bisschen trottelig.
Ja, ja. Zweifelsohne.
Ja.
Ja, was ich mittlerweile, finde ich, aber ganz geil erzählt, so über die beiden Kumpels, die immer mit ihm dabei sind, die Bedrohung, die ihn so ausmacht. Also, weißt du, dass die immer schon, wenn ihn einer irgendwie anfasst,
Dass die schon so
versuchen zu deeskalieren und so, hey, komm schon, wir wollen nicht, dass du verletzt wirst und so. Und die machen sich einfach immer Sorgen um die Leute.
Ja.
Das fand ich diesmal tatsächlich ganz cool. Also, weil das irgendwie hat sich das so aufgebaut über die Teile. Das finde ich ganz geil.
Ja, das stimmt.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Naja, im Grunde ist es halt, wie du meinst, es ist Schema F. Wir haben wieder eine Bedrohung. Ich glaube, wir haben einen Zeitsprung von 7 Jahren, der erzählt wird, warum auch immer. Es gibt ja dann noch eine Post-Credit-Scene, die dann 3 Jahre später spielt. Also ich weiß nicht, wie die diese Alterssprünge hier erzählen wollen und so bei den nächsten 7 Teilen oder warum.
Stand da, dass das 3 Jahre später war?
Ja, yeah, die Szene war dann 3 Jahre später. Also es sind insgesamt 10 Jahre vergangen vom Anfang des Films bis zum Ende des Films. So, hä, warum?
Okay. Haben wir auf dem Schirm, wann The Outlaws und The Roundup spielte? Also haben...
Nee.
Das geht ja dann alles hinten und vorne nicht
auf. Nee, gar nicht. Und er altert ja auch überhaupt nicht in diesen 10 Jahren. Also, weißt du? Also weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Es muss ja auch nicht. Also es gibt ja auch keinen Grund, einen Zeitsprung zu erzählen. In dem Sinne, weißt du?
Eben.
Selbst wenn es ein halbes Jahr ist, ist fein so, weißt du? Weil wir haben ja in Japan diese Storyline gehabt im zweiten Teil. Und jetzt geht es halt um eine große, neue, synthetische Droge, die halt irgendwie das ganze Land bedroht. Und die wird halt unter anderem auch importiert und gehandelt mit einem hochrangigen Typen, der bei der Polizei ist. Das bekommen wir eigentlich schon relativ weit am Anfang mit, ist jetzt kein Spoiler. Der mischt da auch mit.
Ja.
Naja, gut, halt ein bisschen später. Der mischt da auch mit und da dachte ich natürlich, das ist so der Antagonist des Ganzen. Und dann war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil die Antagonisten sind ja normalerweise richtig bedrohlich und richtige Motherfucker und vor allen Dingen so, die haben halt Charakter irgendwie. Und der ist halt so, weiß ich nicht, den fand ich halt irgendwie nicht so cool wie die anderen beiden. Aber wie du meintest, es gibt halt mehrere Antagonisten in diesem Film. Und das wiederum fand ich geil, dass du so mehrere Badass-Typen hast, die hier irgendwie, die gegen unsere Truppe antreten. Und dann versuchen die halt diesen Drogenhandel und diese Bedrohung durch diese synthetische Droge in den Griff zu kriegen. Es gibt halt eine große Lieferung, die hier eine Rolle spielt, die halt irgendwie eine Zeit lang unauffindbar war.
Na, das ist ja dann so der MacGuffin hier, diese 20 Kilo von diesem Hyper-Zeug. Richtig. Ja, weil unser Polizeichef hat einen Deal mit einer Chinesin gemacht und dann ist halt die Yakuza plötzlich auf dem Plan oder die ist dann eben dadurch mit involviert und dann kommen aber diese 20 Kilo, die er versprochen hat für diesen Deal, die kommen abhanden, die werden geklaut von einem seiner Untermänner und dann sind plötzlich alle hinter diesen 20 Kilo her und für ihn wird die Bedrohung halt immer größer, weil die Lady aus China schon gesagt hat, so, du wirst das nicht mögen, wenn du nicht mit diesen 20 Kilo auftauchst. Also dann hast du ein ernsthaftes Problem. Mhm. Ja, und was ich an seiner Figur trotzdem ganz cool finde, normalerweise machen die das ja schon so, wenn du einen korrupten Bullen hast oder halt einen, der vermeintlich auf der guten Seite des Gesetzes steht, dann aber illegale Machenschaften an denen beteiligt ist, dass der das so blöd balancieren muss und, weißt du, immer so eine Fassade aufrechterhalten muss. Und bei ihm, Alter, der gibt einen Fick. Ab einem gewissen Punkt ist für den klar, okay, so, das Thema ist sowas von durch.
Ja.
Und dann gibt er halt Vollgas. Und also mit seiner Haltung dann einfach, dann geht er halt noch mehr über Leichen.
Ja, ja, stimmt.
Vorhin muss er eben versuchen, dass das irgendwie möglichst wenig mitkriegen. Und irgendwann ist der Punkt überschritten und dann fuck it.
Ja.
Und das finde ich an seiner Figur ziemlich cool.
Ja.
Und ja, für dieses Badass-Gehabe sind dann natürlich eher ein paar andere da. Wobei eben, also so halt die Hemmungslosigkeit, mit der er vorgeht, das ist halt, finde ich, schon auch nicht schlecht.
Ja, ja, definitiv. Ja, der zeigt dann noch ein anderes Gesicht und noch mehr Facetten auf jeden Fall im Laufe des Films. Aber so als Typ hast du schon in den ersten beiden Teilen Charaktere gehabt, die so die anderen Antagonisten da bedient haben, die im Laufe des Films dann noch dazukommen, von Yakuza und Co. Mhm. Und das finde ich schon immer geil. Und dazwischen hast du halt...
Wobei, war die Yakuza, hat die in den Teilen davor auch schon eine Rolle gespielt?
Nee, glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Also spielt da ein Japaner auf jeden Fall eine Rolle. In dem zweiten Teil war es ja auch so, dass irgendwie, da ging es ja um diesen Konflikt zwischen Japanern und Chinesen und so. Und Koreanern und so. Also das spielt ja damit rein, weil da waren die auch außerhalb des Landes.
Ja. Ich überlege gerade, das kriege ich alles nicht mehr zusammen. Ja, egal.
Also,
aber es ist ja wirklich immer, es ist völlig egal, eigentlich, ja, auch was passiert, weil es ja eh nur darum geht, wie er sich hier durch die Gegend masht.
Im Grunde genommen ja, aber dafür ist die Story, wie schon beim vorigen Teil, ich glaube, das haben wir auch angemerkt, etwas verwirrend und eigentlich unnötig komplex. Also du hast dann sehr viele Handlungsstränge, die irgendwie mit reinspielen, sehr viele Charaktere, die dazukommen. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen leichter zu folgen als beim zweiten Teil, aber...
Finde ich auch, ja.
Aber im Grunde genommen...
Trotzdem machen die halt eigentlich, finde ich, den Fehler, dass die versuchen, uns die Zusammenhänge zu erklären, die eigentlich völlig Latte sind. Aber das gibt dann ja schon zwischendurch so Szenen, wo die erklären, ja, und das ist jetzt der Hiwi von dem und der hat sich da irgendwie losgelöst und hat die beschissen und deswegen kommt der jetzt hierher und so. Also halt eben so Zusammenhänge, wo du denkst, so, ja, Digga, das interessiert doch einen Toten.
Und manchmal ist das auch völlig random, weil die haben dann so einen Typen und der sagt dann so, ja, die hatten, also es gab da mal ein Vereinshaus, wo man den mal gesehen hat und so, aber die haben mittlerweile zu und so und da ist nichts mehr. Wir fahren da jetzt hin.
Klar.
Und dann ist da natürlich was, so, weißt du, obwohl die zugemacht haben. Also wo ich dann denke, ja gut, okay, das jetzt muss man jetzt kaufen, so dass die jetzt plötzlich da eine Spur verfolgen, die echt totaler Schwachsinn ist.
Ja, aber auf der anderen Seite bedient das halt etwas, was ich eigentlich sehen will bei diesen Filmen, weil es ist immer dieser Moment, wo unsere Hauptfigur alleine in den Raum reingeht und dann sitzen da 20 Atzen mit Messern oder so.
Ja, ist und ihm scheißegal.
Du weißt genau, okay, jetzt geht's rund.
Ja, ja,
und jetzt hämmert da halt wieder Leute durch die Wände. Weil das, finde ich, haben sie hier schon auch nochmal irgendwie einen draufgesetzt oder es, vielleicht, weil es öfter zum Einsatz kommt. Aber dieser Impact von seinen Fäusten, wie das visuell umgesetzt ist, das schockt so dermaßen. Ich habe so oft laut losgelacht, Alter.
Ja, ja.
Weil die Leute halt einfach, das ist wie wenn die gegen so ein fucking LKW laufen, Alter. Das ist so fett.
Ja, der macht so eine Links-Rechts-Kombo und so. Und das Geile ist, die haben mir diesmal ein bisschen mehr Profil gegeben, weil hier siehst du ja wirklich teilweise Moves. Ich fand's so geil. Es gibt ja einen Kampf, wo ich jetzt nicht verraten will, wo es ist, aber es ist halt in so einem Bürokomplex. Und der Böse springt halt auf dem Schreibtisch, kniet halt auf diesem Schreibtisch und er haut ihm gegens Knie und der fliegt halt irgendwie auf die Fresse auf diesem Schreibtisch, weißt du, und haut ihn halt so runter von diesem Schreibtisch. Ja. Ey, das war so ein geiler Moment, weißt du, dass er ihm so die Knie weghaut, wenn er so vor ihm kniet und so. Also teilweise hat er das schon...
Ja, es gibt auch einen, wo er dem einen auch so mit Anlauf in die Rippen boxt.
Und ja, das tat auch weh.
Du hörst halt, also es ist halt geil gemacht, weil das Knacken drunter ist und dann auch wieder immer dieses Wupp, wie es die Leute einfach ans andere Raumende wichst, ist schon, also ja, wie die diesen Impact machen, das ist fett.
Und so, ja, das Sounddesign und die Effekte bei den Schlägereien sind schon auf jeden Fall wieder richtig krass. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Aber klar, man wartet ein bisschen darauf, dass er jetzt wieder aufräumen kann und dass er mal seine Fäuste fliegen lassen kann. Und das ist schon lustig, weil er immer relativ lässig bleibt dabei und total genervt ist, weiß, dass er jetzt wieder hier, dass er sich jetzt wieder hier durchboxen muss.
Und das ist halt auch so schön. Er gibt den Leuten ja auch irgendwo die Chance, ne? Also er sagt ja so, ja, komm, lass.
Ja, das stimmt. machen die wenigstens
aber. Mehr macht halt niemand, aber er will schon erstmal deeskalieren. Er wäre auch fein damit, wenn sich jetzt nicht geprügelt wird.
Ja, ja, das stimmt. Aber das passiert natürlich selten. Ja, aber auch wenn es nach Schema, also selbst seine Einführung ist ja theoretisch in jedem Film dieselbe, weißt du?
Aber das finde ich auch schon
immer zufällig irgendwo rein.
Super charmant.
Ja, super charmant. Und schon weißt du, okay, wir haben es hier mit dem Badass zu tun. Du kannst in den dritten Teil einsteigen, ohne die ersten beiden Teile gesehen zu haben und du weißt, okay, alles klar, so tickt er, weißt du?
Und auch da, der Witz ist immer der gleiche. Er wird unterschätzt.
Ja.
Der Typ, er kommt zu der Situation, wo sich ein paar streiten und die erste Reaktion ist natürlich, was willst denn du?
Fettsack.
Ja, ja. Eine so, okay, ich muss dich warnen, ich war Profiboxer.
Tanzt auch wieder rum, ja.
So geil.
Also diese Links-Rechts-Kombos von ihm, Alter, die sind wirklich finster. Und die Kamera und
schnell,
der Sound,
ist geil
das
gemacht,
Mitglied, ja, ist richtig schnell. Das ist schon gut choreografiert, auf jeden Fall. Was da alles zu Bruch geht, auch so. Also der boxt ja die Leute teilweise wirklich durch Mobiliar durch, so, weißt du? Also gehen irgendwie Stühle zu Bruch und so, wo die dann irgendwie landen und das ist schon krass, Alter.
Wie den einen in den Spind reintritt, das fand ich auch so, ja, geil. Das Metall einfach so, schon schön gemacht, ey. Also das, ja, die Bildsprache passt total zu dieser, also wie sie diese Figur erzählen, dass der halt einfach so zwei Waffen mit sich rumschleppt in Form seiner Fäuste.
Ja. Finde ich auch.
Ja, also ich hatte mit dem hier wieder sehr viel Spaß.
Ach, mit dem hat sie wieder sehr viel Spaß. Ja, ich auch. Ich finde die Reihe großartig. Gefällt mir immer besser und macht einfach Bock. Ist gute Action und so. Also ich hätte nicht so viel Brumborium um die Story gebraucht, sondern weißt du, mir reicht, wenn du ihn halt irgendwie aufräumen lässt zwischen den Badasses.
Klar.
Und da sind ja schon ein paar dabei, richtig cool, weil jeder eine mit dem wasserstoffblonden Haaren, der man diesen roten Anzug getragen hat.
Der war auch, also den haben sie auch böse inszeniert.
Ja, ja, sind schon richtig gute Jungs, also. Die machen schon was her. Ich finde auch die Antagonisten ja immer wieder gut in diesen Roundup-Filmen. Das ist vom ersten Teil an.
Ja, und da sind auch wirklich ein paar richtig üble Stunts dabei. Also die muss man schon auch hervorheben.
Ja.
Die Leute, die hier die Stunts machen, die sind schon echt fit.
Ja, definitiv. Ich hatte hier schon eine Menge Spaß.
Na ja, geil. Klingt ja so, als hätten wir uns beide hier zu niedrig eingeschätzt.
Ja, klingt so. Dann kommen wir zu den restlichen Punkten, oder?
Mhm.
IMDb 6,6, es gibt kein Metascore und Letterboxd ist hier bei einer 3,3. Also der dritte Teil ist ein bisschen verhaltener angenommen worden von der Fangemeinde.
Ja, aber The Roundup Punishment ist schon erschienen.
Ja.
Ne, dann haben die, wo haben die ihn nochmal angepriesen? Hatte der jetzt nicht auch auf irgendeinem Filmfestival einen
Release? Könnte, also ich weiß, dass The Roundup No Way Out lief auf jeden Fall auf dem Fantasy-Filmfest, wo wir zugegen waren.
Ach, der war das?
Genau, aber ich wollte mir nicht einfach einen dritten Teil irgendwie random angucken. Wenn man jetzt die Reihe kennt, hätte man das auch durchaus machen können.
Ja.
Aber ich frage mich schon, warum der auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Also ist ein reiner Actionfilm.
Ich glaube halt, weil es ein koreanischer Film ist.
Weil es koreanisch ist, reicht schon.
Scheint ja so zu sein. Also ja, ich bin da voll bei dir. Es ist ein Actionfilm, eine Action-Komödie fast schon.
Ja, eben. Ist ein bisschen komisch von der Tonalität. Und kann sein, dass der vierte vielleicht auch auf dem Fantasy-Filmfest lief.
Gucken wir nochmal.
Kann ich mir vorstellen. 105 Minuten geht er übrigens. Für diejenigen, die sich nach der Laufzeit fragen.
Release Date, 24. April. Ja, dieser hier lief nämlich auf dem Fantasy Filmfest. Also The Roundup Punishment lief im April auf dem Fantasy Filmfest.
Okay.
Digga, der lief auf der Berlinale? The fuck? Ja.
Er hat die goldenen Bären gekriegt.
The Roundup Punishment lief tatsächlich auf der Berlinale. Das ist ja lustig.
Im offiziellen Wettbewerb?
Das weiß ich nicht, nee.
Hat Madame Seok den goldenen Bären gekriegt als bester Schauspieler? Und wir haben es nicht mitbekommen.
Ja, hat am 3. Mai jetzt einen limitierten Release in Staaten. Für Deutschland ist da noch nichts angegeben.
Mhm.
Ja, shit, hätten wir ihn auf dem Fantasy Filmfest sehen müssen.
Mist. Jetzt sind wir laufend. Jetzt hätten wir ihn im Kino sehen können. Knallt bestimmt mit der richtigen Soundanlage im Kino. Macht ja bestimmt Spaß.
Naja, aber ich habe neulich einen ganz geilen Artikel gelesen, weil wir es ja auch immer wieder davon hatten, wie krass wenig Leute im Kino sind und so. Mhm. Ne? Und es gibt jetzt wirklich eine Strategie, die in Kombination mit dem fehlenden Material jetzt durch Streik und Co. entstanden ist.
Okay.
Also wir meinten ja noch so, okay, das mit den Streiks wird natürlich dazu führen, dass wir halt so in 2-3 Jahren dann echt ein Problem haben.
Mhm.
Und jetzt haben die ja das Problem, was in den Kinos jetzt besteht, ist, dass halt vieles, was für jetzt angekündigt wurde, einfach, das von den großen Sachen einfach verschoben wurde um ein paar Monate. Na, also das ist ja gerade bei den ganzen Blockbustern so, da wurde ja vieles einfach ein halbes oder ein Jahr verschoben durch den SAG-Streit. Streik. Und jetzt habe ich gelesen, dass es jetzt wirklich viele Verleiher gibt, die alte Filme re-releasen und das zum Teil auch super spontan und ohne große Werbung machen. Und jetzt haben die Oldboy zum Beispiel vor kurzem, hat in den USA so ein Mini-Re-Release bekommen, aus Mangel an neuen Stoffen, und haben mit dem nochmal über 2 Millionen eingenommen.
Krass.
Und jetzt planen die halt, vor allem A24 will da halt auch so, die wollen Ex Machina wieder ins Kino bringen und Hereditary und sowas. Und da gibt's jetzt halt echt so den Plan, viele, vor allem so diesen nach 2000er, was es da so an größeren wichtigen Filmen gab, die nochmal zu releasen im Kino.
Ja, ist eine voll gute Idee. Zumal ja Leute, die vielleicht zu jung waren für die besagten Filme oder die nicht mitbekommen haben, die jetzt nochmal die Möglichkeit haben, die zu sehen im Kino.
Entweder das oder einfach verpasst. Ne? Also zum Beispiel Split wollen sie auch nochmal zeigen und das fände ich voll geil, weil den habe ich ja noch nicht gesehen.
Ja, kannst du da nochmal ins Kino gehen. Ja, ich habe es auch neulich von mehreren älteren Filmen gehört, dass es dann Release gibt. Teilweise auch nur für einen Tag, wo die irgendwie in einem Tag nur gezeigt werden und so.
Naja, also gut, hierzulande haben sie ja eh dann dieses Best of Cinema und sowas, ne, dass sie dann eben solche Geschichten machen. Nee, aber also, dass da planen jetzt viele Verleiher eben solche Re-Releases.
Ja, voll gut. Alles was hilft. Ja. Teilweise machen das ja auch so für Blu-ray-Release, wenn irgendwie eine 4K-Version von irgendeinem Film jetzt irgendwie promotet wird, kommt ja auch nochmal ins Kino, so als Werbung.
Ja.
Das wird auch ab und zu gemacht. Naja.
Ja, bin ich mal gespannt, was da von dem Zeug bei uns überhaupt wieder ins Kino kommt.
Beobachten wir.
Yes.
So, Punkte für The Roundup, No Way Out, von mir 8.
Witzig, ich auch.
Du auch.
Ja, Mann. Okay.
Geil.
Beide einen miesen, aber wir klingeln.
Ja. Gutes Action-Kino.
Ja.
Ich mag die Reihe. Bin Fan. Danke, Erik.
Ja.
Gruß dahin. Hier sind wir uns einig, im Gegensatz zu manchen von den Steven Seagal-Filmen, die du hier in den Ring geworfen hast. Nicht allen, aber manchen.
Ja, ja, das, bei dem zweiten gab es ja diese Diskrepanz, aber ansonsten kommt das gut an.
Da hat ja der Azubi die Stimmung auch ein bisschen runtergezogen.
Der immer. Ist schuld.
Ja. Kirche. Jetzt wollte er mir weismachen, dass er nicht Kirche sagt. Dass er nicht das I so wie Kirche sagt. Das ist.
Wie? Nicht wie Kirche?
Ja, er sagt halt Kirche. Und er sagt so, nee, ich sag nicht Kirche. Und ich sag so.
Sondern? Sondern?
Na, kurz halt, Kirche. Macht aber nicht. Er sagt Kirche.
Okay.
Und ich finde eine Filmrezension, wo er über eine Kirche redet. Und dann beweise ich ihm das.
Was sagt Dennis?
Er ist halt wie so ein Typ, der so komplett besoffen irgendwie in so einem Späti randaliert. Und dann kann er sich ja nichts erinnern am nächsten Tag und sagt so, ich war das nicht. Ich habe das nicht gemacht. Und dann zeigst du ihm die Videokamera, wo er da rumrandaliert und sagt so, oh. Und so werde ich das jetzt machen, auch mit dem Podcast, indem ich ihm zeige, dass er Kirche gesagt hat.
Okay.
Völlig desillusioniert, der Typ.
Mhm.
Okay. Zurück zu meinem
Projekt. Die Lebensaufgaben, die du so hast, ja.
Ja. Passenderweise nach Empire Records. Von mir ebenfalls ein Los aus der Zehnerziehung. Und zwar mein vorletztes Los, was ich hier noch abzuhaken habe. Und es ist eine Comedy mal wieder. Und wir haben am Anfang plädiert für mehr Girl Power in der Supporterschaft. Insofern rufen wir hier nochmal auf, weil dieses Los ist für Kitty. Und diesen Film hat sie im August 2023 reingeworfen in den Pod und haben wir in der Zehnerziehung gezogen und der wird jetzt rezensiert. Und der Name des Films ist Paul. Ein Alien auf der Flucht, wie er in Deutsch heißt.
Mhm.
Damit wir auch ja wissen, dass es sich hier um ein Alien handelt, das auf der Flucht ist.
Natürlich.
Regisseur Greg Mottola, durchaus schon ein paar sehr gute Filme inszeniert. Superbad ist von ihm.
Der war von Greg Mottola.
Ja, ja, Adventureland kennt man natürlich auch hier mit Jesse Eisenberg und so. Guter Film. Und der inszenierte ein Drehbuch von unserem Hauptdarsteller-Dreamteam hier, Simon Pegg und Nick Frost. Die haben das Skript geschrieben zu Paul.
Mhm.
Und sind auf die Idee gekommen, als sie irgendwie in so einer Drehpause von Shaun of the Dead irgendwie einfach so rumgekritzelt haben, haben die halt die Skizze von diesem Alien hier gemalt mit dem Mittelfinger und haben daraus dann einen Film gesponnen.
Okay.
So ist die Idee entstanden. Ganz witzig. Und du hast ihn gesehen, hast ihn aber eher so als harmlos abgestempelt und jetzt ja, nichts Besonderes.
Ja, ich fand den ganz nett, fand den nicht besonders aufregende.
In dem Bereich war das. Ich habe ihn auch im Kino damals gesehen und das war jetzt praktisch mein Rewatch nochmal ein paar Jährchen später.
Du kanntest ihn auch schon.
Ich kannte ihn auch schon, ja.
Mhm.
Aber auch schon wieder wahnsinnige 13 Jahre her, dass der im Kino lief und jetzt gab es den Rewatch.
Vielleicht kriegt er auch einen Re-Release.
Vielleicht kriegt er auch einen Re-Release, ja, kann sein. Zur Story. Also, wir haben hier zwei englische Comic-Nerds, gespielt von Simon Pegg und Nick Frost. Die touren quer durch die USA, besuchen halt so Comic-Conventions, wo halt irgendwelche Prinzessin Leia-Klons rumlaufen. Und fahren einen Roadtrip ab, nämlich in einem Campingwagen, quer durch die USA, mit Endziel in der Area 41 in Nevada. Da wollen sie dann irgendwann hin.
51.
Area 41. Ich dachte im Moment, okay, das war die falsche Zahl. 51 meine ich natürlich. Und die begegnen dann natürlich unterwegs auch allen möglichen amerikanischen Abziehbildern. Die machen halt in so einem Autobahn-Diner. Und ey, die Besetzung dieses Films ist einfach mal sowas von überkrass. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil die gehen in dieses Diner rein, da bedient hat Jane Lynch irgendwie an der Theke. Und die unterhalten sich mit ihr über diese Comic-Convention. Und dann kommen so zwei Rednecks rein, die werden gespielt von David Koechner und Jesse Plemons.
Ach was.
Die beiden dann so anpöbeln, weil die da mit einem Cocktail sitzen und so, weißt du, mit so einem bunten Cocktail und einem Schirmchen und so und machen die halt an, so was das soll. Und da gibt's schon mal den ersten Stress, weil beim Zurücksetzen ihres Campingwagens fahren sie halt in den Jeep der beiden rein und hinterlassen dann eine riesen Beule, bevor sie dann Gas geben. Und dann geht's weiter auf diesem turbulenten Trip und bei einer Pinkelpause gesetzt sich dann plötzlich ein kleines Alien dazu. Und da stellt sich vor, heißt Paul, freche Schnauze, spricht halt Englisch, mit einer Stimme, die sehr an Seth Rogen erinnert. Zwinker, zwinker. Und dieses Alien ist, wie der Titel sagt, auf der Flucht. Nämlich vor bewaffneten Regierungsbeamten, angeführt von Jason Bateman, mit einem sensationellen Rollennamen, weil der heißt Soil, Agent Soil. Und sein Vorname ist Lorenzo. Das ist schon ganz geil.
Da freut er sich.
Ich habe so gefeiert, als man zuerst mal seinen Vornamen gehört hatte. Your name is Lorenzo Soil. Und der hat natürlich wieder so zwei unterbelichtete Hiwis dabei, die eher ein bisschen inkompetent sind in dem, was sie machen. Alles natürlich so in schwarzen Anzügen unterwegs, ganz streng Regierungsbeamte. Der eine wird gespielt von Bill Hader und der andere wird gespielt von Joe Trulia.
Ach ja.
Von Brooklyn. Und dann gibt es noch eine Ansage aus dem Headquarter. Da ist nämlich eine Dame unterwegs, die so die Strippen zieht. Also das ist so tatsächlich so die oberste Instanz, wo die alle noch, die so die Ansagen verteilt über Funk. Und das ist so ein Überraschungscameo, was dann am Ende auftaucht. Aber man weiß es halt wegen der Stimme. Das heißt, wenn du so wie ich natürlich viele Filme guckst, weißt du schon beim ersten Satz, wer das ist. Auch wenn es natürlich im Verborgenen bleibt und so. Hier haben wir wahrscheinlich den Vorteil, wenn du den Film in der Synchro siehst, hätte es natürlich ein Synchronsprecher sein können, der irgendwie 70 Schauspielerinnen synchronisiert, dann kann man es nicht so richtig zuordnen. Aber dass das Problem hat und OV, eine Riesenüberraschung war es jetzt für mich nicht gewesen, weil ich kenne die Stimme.
Mhm.
Und dann hast du im Laufe dieses Roadtrips, im Laufe dieser Flucht von diesem Alien, von diesen Regierungsbeamten und unseren beiden Nerds, hast halt so ein Star-Aufgebot, was hier teilweise sich die Klinke in die Hand gibt. Wir haben Jeffrey Tambor. Wir haben Kristen Wiig, die sich dann dazugesellt. John Carroll Lynch spielt mit. Blythe Danner spielt mit. Die ist die Mutter bei meine Schwiegereltern, ihr Vater und ich, und hat schon mal damals bei Unglaublich Beginn der dritten Art ja auch eine der Hauptrollen gespielt, neben Richard Dreyfuss und so. Also ziemlich krasse Besetzung. Und du hast etliche liebevolle, manchmal auch sehr platte Referenzen. Also es gibt so eine Blind Fury-Referenz, weißt du, Blinde Wut, dieser Rutger Hauer-Film, den ich hatte mit diesem blinden Samurai. Weil nämlich Nick Frost so ein Katana kaufen will und dann irgendwie Blind Fury ruft, als er zu diesem Katana greift. Das fand ich schon witzig. Es gibt einen Moment, wo es halt heißt, I'm on a mission from God. Das Zitat kennen wir natürlich aus Blues Brothers. Mhm. Oder Draw me like your French girl, sagt Paul an einer Stelle, als er dann irgendwie so eine Skizze, als Ding so eine Skizze von ihm macht.
Mhm.
E.T. wird referenziert und dann so andere Spielberg-Filme, Duel und Jaws sind natürlich auch dabei. Und einmal telefoniert Paul das Alien mit jemandem und das ist die Stimme von Steven Spielberg.
Ach.
Richtig abgefahren. Also auch der ist eigentlich hier mit einem Cameo unterwegs, stimmmäßig. Muss man natürlich auch wissen, aber es ist natürlich eine geile Verbeugung, weil ja der ganze Film quasi.
Aber sonst findest du das doch gerne mal so, wenn es so irgendwann so ein Abklappern von Referenzen wird.
Ja, aber es ist nicht alles so platt. Und das Ding ist der Vorteil, also was heißt der Vorteil, aber warum ich diesen Film hat und diesen ganzen Referenzen hier eine Menge verzeihe, es sind halt Simon Pegg und Nick Frost.
Hm.
Und du weißt, wie die privat sind.
Und nee, ich kenne die nicht.
Naja, Aber du weißt, wie die sich geben. Du weißt doch, dass die Comic-Fans sind und dass Simon Pegg zum Beispiel auch eine riesen Comic-Sammlung hat, dass der auch irgendwelche Figuren sammelt und so ein Scheiß.
Okay.
Und du merkst halt die Leidenschaft der beiden.
Ja, ja.
Bei diesem Film. Mhm. Und was diesem Film auch hilft, auch wenn das jetzt nicht die super krasse Komödie ist und auch wenn du jetzt nicht nur Schenkelklopfer hast und auch wenn das Film, ich kann schon verstehen, dass du den als nett ansiehst oder dass der relativ harmlos ist. Und wenn du den natürlich mit Shaun of the Dead und Hot Fuzz und so vergleichst, zieht der hundertprozentig den kürzeren. Mhm. Aber es ist trotzdem eine coole Comedy und sie macht Spaß, weil du der kompletten Besetzung und dem ganzen Cast mit ansiehst, wie viel Bock die drauf hat.
Ja, ja, klar.
Und wie viel Spaß die
immer,
hat.
Ja.
Und das hilft. Und von Kristen Wiig und Co. siehst du halt, die haben halt alle richtig, richtig die Party ihres Lebens gehabt während des Drehs und das hilft dem Film definitiv.
Das ist natürlich auch krass, ne? Weil das sind ja schon auch viele Namen, die du so aufgezählt hast, die, von wann war der Film? Was meinst du?
2011.
Die 2011 noch nicht so große Namen waren. Oder zumindest aus unserer Perspektive halt von damals, ja.
Ja. Ein paar waren noch nicht so groß.
Also gerade, wenn du sagst Kristen Wiig oder auch Jason Bateman, weiß ich nicht, ob die 2011 schon so...
Ja, die wiederum schon eher, aber so Jesse Plemons war, glaube ich, noch kein großer Name, glaube ich, damals.
Mhm.
Aber die anderen waren schon irgendwie eingesessene Schauspieler, die kannte ich auf jeden Fall alle noch aus anderen Projekten. Aber es ist trotzdem natürlich eine grandiose Besetzung. Klar, Joe Lotulli und so kannte ich damals, habe ich damals wahrscheinlich noch nicht zuordnen können.
Mhm.
Aber Jason Bateman und Co. kannte man ja schon, Arrested Development und Teen Wolf 2 nicht zu vergessen.
Ja,
klar. Ah, der hat ja auch vorher hier schon bei, wie heißt er denn, bei Hancock und so mitgespielt mit Will Smith und so. Also der hat schon, der war schon Name. Ja, das ist Paul. Also sicherlich jetzt der krasseste Film aus der Filmografie von allen Beteiligten hier, aber auf jeden Fall auch kein schlechter.
Du hattest Spaß, ja?
Ja, ich hatte Spaß. Danke, Kitty, für dieses Los. Das ist, kann man sich immer noch gut angucken. Also, as rated R. Es wird auf jeden Fall primär auf jeden Fall wegen der Sprache, weil es werden eine Menge Fax benutzt. Also, gerade hier die Rolle von Kristen Wiig ist ja dann, die befreit sich dann aus einem sehr religiösen Haushalt und zieht ja dann mit den beiden Boys.
Mhm.
Und dann lernt die, wie das ist, halt zu fluchen und mal so Dinge rauszulassen und, Sex zu haben und so und wird ja dann praktisch quasi neu geboren auf diesem Trip. Und die lässt einiges an Fluchwörtern ab.
Mhm.
Und deswegen dieser Rated R. Und ich meine, Paul ist auch nicht gerade zimperlich, was so die Sprache des Fluchen und Co. angeht. Raucht ja auch und
das sind die Schlimmsten.
Das sind die Schlimmsten, die Raucher, ja.
Die rauchen und Aliens.
Ja. Hat ein Budget von 40 Millionen gehabt und hat 98 Millionen eingespielt. Das war grundsätzlich nicht schlecht, reicht aber nicht für ein potenzielles Sequel, was man eventuell mal angedacht hat. Das war denen dann doch zu wenig, um da einen zweiten Teil anzusetzen.
Ja, aber nachdem ich ja Resident Alien so lieben gelernt habe, könnte das gut sein, dass ich Paul heute vielleicht besser finde als damals.
Vielleicht. Aber unterm Strich weiß ich, was du meinst mit diesem Net. Also ist natürlich unterm Strich bist du schon Bissigeres gewohnt von den beiden Hauptdarstellern.
Mhm.
Aber er ist trotzdem cool. Und es gibt halt viele Referenzen und tragen halt auch die ganze Zeit diese Empire Strikebacks T-Shirts und so, weißt du, die beiden Nerds und so hängen auf diesen Conventions rum und so. Und Leute, die sich damit zum Beispiel auch identifizieren können und die selbst so eine Filmfans sind, ja, die können dem Film wahrscheinlich da nicht böse sein.
Mhm.
Über diese 105 Minuten. Das ist Paul, ein Alien auf der Flucht für Kitty.
Mhm.
Und jetzt die Punkte.
Okay.
IMDb 6,9, Metascore 57, Letterboxd 3,0.
Ich sag 7,5.
Und dafür hat es nicht ganz gereicht. Eine 7 ist es geworden.
Okay.
7.
Alright. Ja, bringe ich auch eine Komödie.
Cool. Comedy-Show.
Die habe ich mir ausschließlich angeguckt, weil Jimmy Tatro mitspielt. Ich bin mal so seine Filmografie durchgegangen.
Jimmy Tatros Filmografie durch. Okay. Ja, manche gehen Dustin Hoffmans Filmografie durch, weißt du, wollen alle Filme mit Marlon Brando gesehen haben.
Ja.
Warum nicht Jimmy Tatro?
Weil er mich zum Lachen bringt. Weil das Ding ist, also es gibt ja wirklich so ein paar Leute und John Cena gehört ja auch dazu, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal die Filmografie durchforsten. Und irgendwie so Leute, die mich so überraschend zum Lachen bringen, also von denen ich es halt irgendwie davor nicht gedacht hätte,
Ich zähle mich nicht dazu.
Das feiere ich dann schon so ein bisschen. Und Jimmy Tetro hat da einfach echt schon so ein paar Auftritte hingelegt, die ich halt mörderlustig finde. Mhm. Und deswegen wollte ich mal gucken, was der noch so gemacht hat. Und so bin ich bei einem Film gelandet, der mich verwirrt hat.
Oha.
Ja. Weil, also auf dem Papier, als ich gesehen habe, was das ist, dachte ich, ja geil, ist so eine Art Spoof. Mhm. Dann war ich aber echt irritiert, als ich das gesehen habe, weil ich glaube, es ist kein Spoof.
Ich glaube, es ist kein Spoof,
nachdem du gesehen hast. Digga, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich habe mir einen christlichen Film angeguckt. Okay, Gas verschluckt sich gerade was.
Ja. Ich glaube, ich habe mir einen christlichen Film angeguckt, aber ich bin mir nicht sicher.
Vielleicht wurde ich jetzt auch irgendwie konvertiert und ich habe es nicht mitbekommen, Alter. Jedenfalls habe ich mir einen Film angeguckt aus dem Jahr 2018 und er heißt Camp Manor.
Camp Manor, okay.
Und ist definitiv was für die skurrile Liste auf Letterboxd oder für, also würde wahrscheinlich hier bei den Einträgen landen, weil 84 Views auf Letterboxd.
Nicht jeder durchforstet offensichtlich die Filmografie von Jimmy Tetro.
Komisch.
Okay.
Aber du wirst sagen, er ist nicht der prominenteste Name im Cast. Mhm. Aber fast. Also es gibt aber noch eine andere Person, die von Gary Busey gespielt wird.
Oh.
Und das ist schon irgendwie lustig, weil ich meine, also auch schon 2018 sah Gary Busey halt ziemlich verheizt aus.
Allerdings, ja.
Und der spielt hier den Leiter eines Camps, weil das titelgebende Camp Manor ist nämlich ein biblisches oder ein christliches Camp, mhm. wo Leute hingeschickt werden, um zu besseren Menschen zu werden. Also im Fokus steht Ian Fletcher. Das ist ein 15-Jähriger. Da kriegen wir dann auch im Verlauf des Films mit, was dazu geführt hat, dass er nach einem tragischen Unfall zu seinem Onkel und seiner Tante gebracht wird. Also was es mit diesem Unfall auf sich hat, das erfahren wir dann eben im Verlauf des Films. Jedenfalls muss der jetzt eben fortan bei denen leben. Und die haben aber das Gefühl, das ist irgendwie so ein introvertierter, schüchterner Junge, der auch total dünn ist und so. Und der braucht irgendwie, der muss mal mehr raus. Ne? Der Junge muss an die frische Luft und der muss vor allem mal unter Leute. Und vor allem muss er auch mal auf jeden Fall ein bisschen an seinem Glauben arbeiten, weil er ist nämlich ein Non-Believer. Und das wollen die ändern, also schicken sie ihn nach Camp Manor. Und das ist jetzt eben ein christliches Camp. Und im Mittelpunkt von diesem Camp, also von der Zeit in Camp Manor, steht natürlich, wie so oft bei solchen Camp-Filmen, ein Wettbewerb. Das ist hier eine Art Olympiade mit biblischen Themen, genannt The God Games. Mhm. Ja, jetzt ist Ian aber so ein Ungläubiger und da angekommen werden die dann erstmal in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Da gibt's Counselors, ne, also die Leute, die da betreuen, so die Anführer von jeder Gruppe. Und jedem Counselor werden dann eben Leute zugeordnet. Und diese Teams, die dadurch entstehen, die haben dann natürlich auch immer Bibelreferenzen in den Namen. Also es sind dann irgendwie, sie sind die Passover Privates und so in die Richtung geht das. Die haben dann eben immer Namen, die auf irgendwelche Bibelstellen da einen Hinweis sind. Und einer dieser Counselor ist eben Jimmy Tetros Figur. Der spielt Clayton. Und ganz viele der Leute, die im Camp sind, weil die schon das Jahr davor da waren und so, die haben auch T-Shirts an, auf denen steht dann Clayton saved me, weil Clayton, das ist nämlich so seine Mission, er will Seelen retten, indem er die halt zu richtig gläubigen Menschen macht. Deswegen hat er dann,
Mission from God, also.
Ja, er hat dann auch so auf dem Oberarm hat er halt auch diesen Fisch tätowiert, ne, und innen drin hohl und dann, wenn innen drin, macht er immer neue Striche ran, wenn er
für
halt
jeden Bekehrten,
für jede bekehrte Seele.
Okay.
Oder für jede gerettete Seele. Und so ist natürlich auch Ian jetzt irgendwie das Objekt der Begierde, weil das wäre natürlich jetzt so ein neuer Strich, den er sich da tätowieren lassen könnte. Außerdem hat Ian durch seine körperliche Statur eine gute Voraussetzung, um vor allem bei der letzten Disziplin von diesen God Games mitzumachen, weil das ist nämlich der sogenannte Leap of Faith. Die sind ja an so einem See. Und dann gibt's da so einen hohen Sprungturm und unten ist dieses große aufblasbare Kissen. Kennst du die Dinger, ne? Auf die man draufspringen kann, so. Und dann ist ja der Clou, einer sitzt am Ende des Kissens und dann springt einer vorne aufs Kissen drauf und den anderen am Ende, den schießt es dann halt hoch in die Luft. Und weil Ian jetzt so ein schmächtiger Junge ist, sagt sich halt Clayton, ja geil, ey, den kann ich irgendwie in die Stratosphäre ballern, wenn ich darauf springe, und deswegen will er den in seinem Team haben. Und jetzt wurde aber Ian in das Team von Bradley eingeteilt, und Bradley ist aber ein sehr uncooler Typ und halt auch mörderunsicher und macht das zwar auch schon ein paar Jahre, aber wird halt gerade von Clayton irgendwie auch immer gemobbt und so. Ja, und jetzt geht's halt drum, wie Ian dieses Camp übersteht und wie dann diese God Games ablaufen und ob er sich mit seinen anderen Passover Privates irgendwie anfreunden kann. Und in der Gruppe sind dann natürlich ähnliche Spezialisten wie er, also da werden auch keine Klischees ausgelassen. Es gibt natürlich dann einen, so einen recht fetten Jungen, den habe ich mir auch aufgeschrieben, genau, Gordo, der wird von Joey Morgan gespielt. Der Typ ist mit 28 gestorben, das war 2021.
Oh.
Und der war auch hier dabei im Hauptcast von diesem Scouts Guide to the Zombie Apocalypse.
Den habe ich gesehen, ja.
Ja. Mhm. Eben, so ein ziemlich mehrgewichtiger, blonder Junge, und der ist schon sehr früh gestorben. Ja, der ist hier noch mit bei, und der Anführer von diesem Camp, eben genannt, von allen Cujo genannt, der wird von Gary Busey gespielt.
Mhm.
Ja. Und dieser Ian Fletcher, gespielt von Luke Klein, der hat 2 Credits, Alter. Das ist einer davon. Der andere ist die Stimme vom jungen Peter Quill im Guardians of the Galaxy Holiday Special.
Super.
Das sind die beiden Credits, die Luke Klein so hat. Jetzt irgendwie beides keine kleinen Credits, strangerweise. Mhm. Also ich meine, das ist trotzdem ein sehr kleiner Film, ne? Aber du siehst ja jetzt so an der Besetzung und so weiter. Gratis war der auch nicht. Und ich bin trotzdem irgendwie verwirrt, weil es humormäßig nie irgendwie in eine wirklich derbe Richtung geht.
Mhm.
Und es plätschert alles so vor sich hin und irgendwie ist es nie lustig. Und stellenweise auch echt cringy. So, ich wusste die ganze Zeit nicht so richtig, was ich mir da angucke. Und Jimmy Tatro hat dann so seine Jimmy Tatro-Momente, ne? Weil der ist ja dieser überengagierte Counselor, der aber natürlich auch eine eigene Agenda hat und immer den Part spielt er irgendwie immer, dass er so dieser Bro ist, weißt du?
Ja, ist so ein bisschen jetzt, ich finde Jimmy Tatro ist so ein bisschen der Typ von, jetzt weiß nicht, ob ich es wieder falsch mache, Ted Levine oder Ted Levine? Adam Devine.
Oder wen meinst du?
Adam Levine.
Adam Devine.
Adam Devine, der von Modern Family.
Genau.
Der erinnert mich so ein bisschen
oder an Jimmy Tatro. Oder der heißt doch Adam auch. Heißen die beide Adam? Naja, auf jeden Fall Devine war die Aussprache seines Namens.
Herr Devine, den meine ich.
Ted war aber auf jeden Fall nicht.
Nee, Ted Devine war doch der von vorhin von Flubber.
Ach so.
Das ist doch der von Buffalo Bill von Silence of the Lambs.
Super.
Nee, Adam Devine meine ich.
Ja, aber de eben, nicht le.
De.
Ja.
Adam Devine.
Levine und Devine.
Ja, verwechsel dich immer. Frag mich das nicht beim Bash.
Ja, genau, aber ist in ähnlicher Archetyp. Genau das Ding, oder? Hält sich selber immer für sehr viel cooler als die meisten um ihn rum, genau. Und ja, genau das. Und dann führt er nämlich auch so ein Videotagebuch und dann setzt er sich da in den Wald mit seiner neuen Videokamera, weil das soll auch irgendwie in den 80ern oder Anfang 90ern spielen oder so, es wird nicht genau definiert. Und dann setzt er sich da immer in den Wald und führt halt so Videotagebuch, und das sind halt schon so die Momente, wo eben Jimmy Tatro irgendwie durchkommt in seiner Art, und das ist schon... Das sind halt so Momente, die ganz cool sind. Aber Alter, in der Summe ist das irgendwie ein weirder Film. Und wirklich nicht gut. Also, keine Ahnung, was das sollte. Gary Busey, der singt dann hier auch an einer Stelle, spielt halt Gitarre und singt mit so einer Band und alles voll schräg und weird. Und sowieso fragst du dich bei ihm ja eh auch so, ist der überhaupt gerade anwesend? Also, wenn du dir den so anguckst, ist es irgendwie, Alter, keine Ahnung.
Ich fand's ja auch so geil, wenn du Entourage gesehen hast. Die haben ja so die Typen auch bedient, so, weißt du, wie die auch so, also wie die auch wirken, so. Und Gary Busey war ja da auch immer so komplett dieser weirde Typ, der irgendwie am Meer steht, weißt du, und irgendwie so mit seinen bunten Klamotten und wo du auch nicht so richtig weißt, Alter, ist der noch ganz klar bei Sinn? Oder? Ja,
der macht halt immer irgendwie den Anschein, als wäre er auf irgendwas hart hängen geblieben.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und hier spielt er dann halt auch so ein Vietnam-Veteran, wo du eben auch das Gefühl hast, ja, okay, der ist eigentlich in Vietnam geblieben. So.
Ja, natürlich tut er das, ja.
Ja.
Ich hatte ihn ja hier bei dem Werwolf von Takamülz-Film. Mhm. Da war er schon. Und du hast recht, also er war in den 80ern, war er schon runtergekommen. Hat sich nicht geändert.
Naja, das ist halt hier von 2018, ja, und es ist irgendwie wirklich weird und die Momente, die ich unterhaltsam fand, die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Also auch hier bestenfalls nett und ich kann niemandem diesen Film empfehlen.
Hm.
Nee, also das braucht ihr echt nicht gucken. Nicht mal als Jimmy Tetro-Fan brauchst du den sehen.
Okay, aber
und hast
du mir das abgehakt?
Ja, und ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob das nicht unter Umständen doch einfach ein christlicher Film ist. Also
hattest du das Bedürfnis, danach in die Kirche zu gehen?
Nee.
Das nicht.
Aber ich bin da, glaube ich, auch nochmal ein spezieller Patient. Aber ich habe versucht, das zu recherchieren und bin dann irgendwie darauf gestoßen, dass es wohl eine Republikanerin gibt, also eine Politikerin, die da Geld mit reingeschossen hat. Und deswegen, also kann wirklich sein, dass dieser Film da eine christliche Agenda hat. Und also, das ist weird. Also wenn, dann ist es auf jeden Fall ganz gut versteckt. Aber es ist eben auch, normalerweise, was ich hätte jetzt gedacht, die hauen da halt voll auf die Kacke.
Ja.
Und dann ist es ein Spoof. Und dann hätte man aber eben auch gemerkt, dass diese ganzen christlichen Themen halt auch irgendwie mit hochgenommen werden. Und das ist irgendwie zu keinem Zeitpunkt im Film wirklich so.
Mhm.
Also, deswegen wirklich weird. Ja, Regie, zwei Herren, Eric Scott Johnson und Eric Macchiella. Also der eine hat ein Credit, der andere vier Credits. Das ist alles nicht der Rede wert. Die haben das auch geschrieben und ja, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich jetzt christliche Filme demnächst.
Vielleicht gehst du die Filmografie von den beiden ja doch noch durch.
Ja, das ist also, wahrscheinlich gibt's da ja auch einen ähnlichen Markt in den USA für, wie mit diesem christlichen Rock, ne? Also, weil das ist ja Mörder erfolgreich, so in gewissen Bereichen.
Ja, also Christian Movies sind ja auf jeden Fall auch ein Ding. Also, da waren ja auch ein paar so als bester Song bei dem Oscar-Rennen nominiert, die dann komplett auch diese Schiene bedienen.
Hm. Ja.
Da ist das noch groß.
Gut, jetzt Punkte. Die sind aber eben echt überschaubar, weil der Film hat keinen Metascore. Auf Letterboxd eine 5,6. Und das sind halt auch irgendwie eine Handvoll Stimmen. Und auf Letterboxd reicht es mit diesen 84 Views nicht für einen Durchschnitt. Deswegen beschränkt sich's auf das. Geht 91 Minuten und laut Genre eine Comedy.
Ich bin ein bisschen am Schwanken hier, aber ich sag eine 4.
Naja, nur 3.
8 und 3, verdammt.
Naja. Und selbst da frage ich mich, ob das noch zu großzügig ist, weil das irgendwie, Alter, das ist alles so nix.
Hat's dir nicht gefallen?
Nee.
Offensichtlich.
Ja. Eher sowas.
Ja, möchtest du mich verarschen?
Die ganze Zeit drauf gewartet, dass das irgendwie noch lustig wird, ey.
Hm. Na gut. Campmänner muss ich mir nicht angucken, offensichtlich. Aber zumindest hast du was für die obskure Liste gemacht, für die Statistik am Jahresende.
Ja.
Ist ja auch mal schön.
Wunderschön.
Wunderschön. Gut. Kommen wir jetzt zu was Erfreulicherem, Fragezeichen?
Mal sehen.
Mal sehen.
Ja.
Aber zumindest ist der Bodycount höher, wie wir wissen.
Das stimmt wohl. Ja, oh Mann, das ist jetzt wieder die Sorte Film, da kann das bei dir doch auch in jede Richtung gehen, oder?
Ich sag dazu nichts.
Natürlich nicht. So, du hast vorhin angefangen, dann mache ich das jetzt und sage, du bist bei 8. Mal gewagt.
Mhm.
Und schon bereue ich's. So abgefahren.
Ja, bei dir war ich hier natürlich auch stark am Schwanken und sage.
Aber das würde mich jetzt mal interessieren, was da für dich so, nach welchen Kriterien bist du da rangegangen? Also, was war bei dem Film ausschlaggebend, dass du dich für eine Punktzahl entschieden hast?
Für dich jetzt oder für mich?
Ja, für mich.
Weil ich glaube, dass du hier mehr drin sehen könntest. Also der Film hat ja auch eine gewisse Message, eine gewisse Botschaft, was ich übrigens besonders bei brasilianischen Filmen, bei diesen südamerikanischen Filmen, sehe ich das oft, dass da oft so ein bisschen Sozialkritik mitschwingt. Und so ein bisschen so dieses von wegen dieses Unterdrückung-Dings und dieses Arbeiter-Dings. Ich hatte ja auch hier Property auf dem Hardline-Festival. Das ist auf jeden Fall einer, der schwingt mit der Richtung mit. Und das hast du ja auch. Aber dann wechselt das Genre in der Mitte des Films. Und ich wusste halt nicht, wie du das findest. Und deswegen mache ich hier so einen Mittelweg.
Mhm.
Und sag 6,5.
6,5.
Ja.
Weil ich mir ganz sicher bin. Aber gerade weil der ankommt. Film für mich so unterschiedliche Tonalitäten kombiniert, war das für mich eben auch so schwierig. Weil ich dachte, aber ich habe mich jetzt halt bei dir für eine Richtung entschieden. Ne?
Ja. Das fängt halt an wie ein Sozialdrama. Können wir schon, also das
naja, aber jetzt mal Richtung. Allein die Musik, die unter den Credits läuft und dass du da wie so ein Weltall-Ding hast und dann läuft da so eine eine Mucke drunter, wie du irgendwie das Gefühl hast, es könnte auch so 60er Jahre Soft-Erotik sein oder so. Also
so ein bisschen weirder Sci-Fi. Aber selbst damit wird ja gespielt, weil ja eine Drohne, die hier mit reinspielt, wie ein UFO aussieht und dann denkst du, haben wir jetzt so ein Alien-Szenario? Habe ich mir natürlich auch gefragt an der Stelle.
Und bis dahin hat der Film schon ganz skurrile Tonalitäten durchlaufen. Deswegen meine ich, der fängt ja an mit diesen Credits und dann diese komische Musik drunter und dann verzerrt sich das aber und es kriegt irgendwie schlagartig was so eine creepy Stimmung.
Ja.
Was die Tonalität ist dann halt sehr unheimlich gleich.
Creepy passt auf jeden Fall gut, ja.
Und das finde ich schon so abgefahren, dass der schon mit dem Intro und der ersten Szene zu kompletten Tonalitätswechsel hinlegt, wo ich sofort dachte, Alter, was geht denn hier ab?
Stimmt. Die Rede ist von Bacurau aus dem Jahr 2019 und das ist der Auftragsfilm von unserem Kumpel Jens Mann.
Mhm.
Der hat einen Losfilm von 2021. Hat er aufgewertet, hat gesagt, Schnauze voll jetzt auf die Losziehung zu warten und hat daraus einen Auftragsfilm gemacht.
Finde ich super.
Und das ist dieser hier. Und mir kam es gelegen, weil irgendwann habe ich den offensichtlich auf meine Watchlist geschoben.
Ach, du hattest ihn auch auf deiner Watchlist?
Ich hatte ihn auf meiner Watchlist, du auch.
Wusstest du aber gar nicht. Ja, ich habe doch noch, als wir vorgelesen
haben,
dass das einer von denen ist, die ich auf meiner Watchlist habe.
Du hattest aber noch einen irgendwie.
Ja, ich habe ja auch mehrere Filme auf meiner Watchlist.
Ach so, das war irgendein Auftragsfilm, den wir vorgelesen haben für nächsten Monat. Da hattest du auch einen bei, glaube ich, den von Dennis, diesen, der mit A anfängt.
Ach so, Anguish, richtig.
Anguish hattest du auch auf deiner Liste, da hast du es auch erwähnt.
Ja.
Ja, und jetzt gucken wir. Willst du mal zusammenfassen, worum es hier geht?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich wollte einmal gucken, du hast wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm, wie viel ein brasilianischer Real ist.
Nee.
18 Cent. Okay.
Muss jetzt das Budget umrechnen.
Ja. Hast du es gemacht?
Nee, habe ich nicht.
Siehst du?
Ich habe mich auf dich verlassen. Du bist doch der Akkurate dieses Gespanns.
Genau. Du kannst jetzt einfach mal 7,7 Millionen durch 18 teilen. Nee, nicht durch 18. 18 Cent sind ein Real. Jetzt wissen wir es. Auf jeden Fall nicht teuer, der Film. Also, wir sehen nach dieser mit schräger Musik untermalten Introsequenz sind wir dann mit einem Wagen unterwegs in dieses brasilianische Dorf. Das titelgebende Bacurau. Das ist nämlich ein ganz kleines Dorf in den Bergen und ziemlich abgeschottet. Wir erfahren dann auch über diverse Quellen, dass jetzt die Hauptverbindungsstraße dahin dicht gemacht wurde. Das hat mit dem aktuellen Bürgermeister zu tun und der wird demzufolge von dieser sehr kleinen Gemeinde echt nicht gut gefunden. Und wir begleiten jetzt Teresa auf dem Weg zurück in dieses Dorf. Die ist nämlich in diesem Wagen, den wir da verfolgen, und die war eine Weile weg und kehrt jetzt zurück, weil ihre Großmutter gestorben ist. Und da trauert das ganze Dorf und wir sehen gleich zu Beginn, als sie da ankommt, sie wird von den meisten sehr, sehr freundlich aufgenommen und so ein Ritual, was wir dann auch vermehrt im Film sehen, ist dann gleich die Einnahme einer Substanz in kleiner Kugelform, von der wir dann erstmal nicht wissen, was es damit auf sich hat. Wird also schon auch gleich wieder noch eine zusätzliche Komponente mit aufgemacht, wo man gleich auch, finde ich, halt miträtselt, kommt da jetzt noch irgendwie so eine Mystery- oder Horror-Komponente oder sonst was, ist das jetzt hier so ein Midsommar? Ja, und dann gibt's aber erstmal das Begräbnis und die damit verbundenen Zeremonien und wir sehen dann auch schon, weil halt das ganze Dorf anwesend ist, das ist wahnsinnig überschaubarer Haufen. Also ja. Lass das mal 100 Leute sein, wenn überhaupt.
Jeder kennt sich.
Dann ist das ganze Dorf zusammen und das ist, hat eine matriarchalische Struktur gehabt und da ist jetzt eben die Älteste gestorben und das war die Großmutter von Theresa und es gab wohl Leute, allen voran eine, die Großmutter, ach fuck, wie hieß sie mit, weißt du noch, wie die Großmutter hieß?
Nee.
Calamita, Cala, irgendwas.
Das weiß
ich. Okay, wie auch immer. Diese Großmutter, die wurde halt nicht von allen uneingeschränkt so verstanden und die schien aber eine sehr wichtige Funktion gehabt zu haben in diesem Dorf. Mhm. Erst recht, also könnte man erst recht annehmen, weil dann eben in dem Moment, wo die gestorben ist, jetzt wo die Handlung einsetzt, ja die Ereignisse sich schon auch so ein bisschen überschlagen und es eigentlich ziemlich bergab geht. In dem Moment, wo die Zeremonien vorbei sind, sehen wir eben über einen, der die Landstraße lang fährt, dann diese Drohne, von der du gesprochen hast. Und offensichtlich gibt es also jetzt eine Technologie, die da im Einsatz ist, die erstmal so mit dem Dorf nichts zu tun hat. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit man
die
erzählen wir. Ja.
Also man könnte erzählen, dass der Bürgermeister, dass der...
Ach ja, von dem muss man auf jeden Fall noch erzählen.
Genau, weil er wirbt jetzt für seine Wiederwahl. Das heißt, er war die ganze Zeit an der Macht und jetzt geht es darum, dass er wiedergewählt wird. Ja. Das Dorf ist komplett mit den Wasserlieferungen abgeschottet. Es gibt keine...
Ja, diese Straße eben dicht gemacht.
Es gibt kein Wasser, ja. Diese Straße ist dicht und genau, deswegen sind die natürlich auf den nicht gut zu sprechen. Und was man noch erwähnen könnte, ist, dass zu dieser Dorfgemeinschaft auch jemand gehört, der gesucht wird, weil er kriminell ist und eben nicht direkt in diesem Dorf wohnt, sondern halt ein bisschen außerhalb mit seiner Gang.
Lunga.
Ja.
Ja. Und da ist auch ein Typ mit bei, der sich scheinbar mittlerweile rehabilitiert hat. Der war früher Teil von Lungas Gang und ist auch sehr berüchtigt, weil er viele Leute umgebracht hat. Und der ist jetzt aber wohl ein bisschen in einem anderen Abschnitt seines Lebens unterwegs. Aber wir sehen da halt schon, es gibt kein...
Der vögelt halt mit Theresa, mit der Hauptfigur. Ist ja, halt so ihr Love Interest.
Und wir sehen aber halt, es gibt keine Polizei, ne? Und es ist auch so, die sind ihr eigenes Gesetz und die, da herrscht auch eine große Gerechtigkeit untereinander. Wenn dann irgendwelche Lieferungen kommen, dann gibt's da eben den Dorfältesten, der sagt, jeder nimmt sich, was er braucht und dann wird auch drauf vertraut, dass da niemand zu viel nimmt und so. Und das ist alles eben...
Ja, wenn der Bürgermeister kommt, schließen die sich auch alle gesammelt ein. Da ist keiner, der irgendwie unterwegs ist, sondern die zeigen ihm so von wegen so die kalte Schulter und sagen so, keiner will dich hier haben.
Es ist eben wirklich eine sehr eingeschworene Gemeinde, die auch zueinander steht. Und das und Lunga ist Teil davon und der ist eben nur an einem anderen Ort, weil der eben gesucht wird.
Ja.
Ja.
Aber schon ein bisschen aggressiver als der Rest. Also schon.
Ja, ja.
Der gut, hat schon ein paar Tote auf dem Gewissen und so im Gegensatz.
Ja, aber hat ja der eine auch.
Ja, gut.
Immer so richtig.
Ja.
Aber das finde ich halt das Schöne, das alles erfährt man erst peu à peu. Hm. Weil irgendwann gibt's Tote und dann weiß man nicht so richtig, wie kam's zu diesen Toten und ich finde es clever gemacht, wie du im Zuge der Handlung dann eben auch immer mehr über diese Dorfbewohner und ihre Vergangenheit und vor allem eben dieses krass eingeschworene und die Methoden, die man damit dranhängen, so, das erfährt man halt erst nach und nach.
Auch ganz geil, wie es so beiläufig heißt, weil da kommen auch zwei Fremde ins Dorf und dann heißt es so, ja, wart ihr schon im Museum? Wir haben hier ein tolles Museum und so, weißt du, und du denkst natürlich nichts dabei, so, wenn du das hörst. Und gegen Ende wird halt aufgelöst, was in diesem Museum so, was da ausgestellt wird und so. Das ist halt auch ein interessanter Kniff, weil du hast es schon mal vorher gehört, aber hast natürlich nicht weiter darüber nachgedacht.
Ja. Wie fandst du das?
Ja, okay. Also was handlungstechnisch ist natürlich schwierig, jetzt weiter zu reden, weil der Film kommt mit einigen Wendungen daher und einigen Überraschungen. Deswegen ist es für mich natürlich auch schwierig, hier ein Fazit zu ziehen. Aber ich glaube...
Ohne zu spoilern jetzt?
Ja, ohne zu spoilern. Aber ich...
Das können wir ja machen, ne? Das ist ja der letzte Film jetzt.
Können wir. Würde sich anbieten. Genau, ist sowieso der letzte Film. Aber ich muss hier, glaube ich, ein bisschen den Edgelord machen, weil mich hat es nicht umgehauen und mitgerissen. Also zu keinem Teil. Also weder der erste Part noch der zweite Part, weil... Ich konnte mit den Hauptfiguren nicht relaten. Ich finde diese Theresa komplett strange und blass und hat irgendwie null Charakter und ihre Beweggründe, die lässt sich da so mehr so durchschieben durch den Film Und die ist ja so die Person, die, glaube ich, so ins Zentrum gerückt wird, so als Hauptfigur, wenn man sie mal so nennen will.
Sehe ich gar nicht so.
Du siehst sie als Ensemble-Ding?
Ja, ja. Ich finde nicht, dass es hier eine Hauptrolle gibt.
Gefreut hat
mich. Ich finde auch nicht, dass sie im Narrativ im Zentrum steht.
Okay.
Bakurao steht im Zentrum.
Naja, gut. Okay, wenn du es so siehst, ist es natürlich kein Kritikpunkt. Mich hat es gefreut, Sonja Braga mal wiederzusehen seit den 90ern. Long time no see. Mhm. Die kenne ich aus Mondo über Parador und Milagro und so. Also die hatte schon ein paar große Filme.
Die ist toll, ja.
Aber seit Ewigkeit nicht gesehen. Insofern sehr cool, dass sie noch hier für den Film nochmal aktiv geworden ist. Und da haben wir noch einen Herrn aus deutscher Beteiligung. Das fand ich natürlich auch ganz cool, dass der hier mitspielt.
Ja.
Aber weiß nicht. Fand ich irgendwie nicht so. Nicht so mitreißend, nicht so geil. Also ist eigentlich meine Baustelle, aber irgendwie hat er mich nicht so reingezogen, wie er sollte.
Krass.
Das wäre so ein Film, wenn er bei Fantasy Filmfest laufen würde, wäre das für mich voll okay gewesen. Also es wäre so ein Film, wo ich sage, der ist in Ordnung, kann man gut machen und macht im Kino Spaß, aber ich finde ihn privat zu Hause, im Wohnzimmer finde ich ihn zu lang. Ich finde ihn unausgegoren, ich finde die Charaktere irgendwie bedeuten mir so wenig, dass es mir egal ist, ob da einer von ihnen stirbt oder nicht. Das hilft natürlich auch nicht.
Okay.
Und mich hat er so ein bisschen an Leichen unter brennender Sonne erinnert, den ich hier schon mal rezensiert habe. Was auch ein kleiner Film ist, der dann komplett in so eine Gewaltspirale ausartet. Und den mochte ich sehr. Das ist für mich das positive Beispiel. Und Bakurao hat das leider nicht geschafft. Also ich sehe überall die überschwänglichen Bewertungen. Und
was glaubst du, woran das liegt?
Kann ich dir gar nicht sagen. Ich gucke halt den Film und hat mich nicht abgeholt, wie man so schön sagt. Also,
ja, aber jetzt machen wir das ja schon ein paar Jahre und irgendwann hast du ja auch gelernt,
offensichtlich nicht,
das in Worte zu fassen, wie was da schief geht. Und das bei dem verbuchst du einfach unter weiß ich nicht.
Das ist mal ein, das ist so wie wenn die Zutaten stimmen für ein Mahl, was du dir zubereitest und es ist alles stimmt für sich, aber dann schmeckst du das Endprodukt und du probierst die Suppe und denkst, okay, irgendwie ist das trotzdem nicht meins.
Ja, ja, aber meistens kann man es dann ja an irgendwas festmachen. Und du, also versteh mich nicht falsch, es gibt bei mir ja auch Sachen, wo ich selber nicht so richtig weiß, woran liegt's. Also Breaking Bad ist für mich so das beste Beispiel. Weil das...
Woher der Hype, oder?
Nee, weil das einfach auf dem Papier, also alle Einzelbestandteile, die diese Serie ausmachen, finde ich großartig. Ist genau mein Ding. In der Summe, also ich kann es wahrscheinlich dann nur aufs Pacing schieben, aber so, ich blick bei Breaking Bad nicht, warum ich das nicht über alle Maße feier.
Ja, ja. Also ähnlich ist es hier auch. Definitiv, was ich unter negativ verbuchen kann, ist die Länge von 131 Minuten. Ich finde ihn definitiv zu lang.
Ja. Und
an manchen Stellen auch zu nichts sagen. Also du hast hier auch so leere Momente, wo gezeigt wird, wie halt jemand 3 Minuten Essen zubereitet, wo ich denke so, warum?
Hä? Wirklich?
Ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Essen zubereiten, aber so halt so Leerläufe, also so Szenen, die mir nichts sagen, die du ja auch mal gerne so sezierst.
Hast ja,
du
hier nicht gefunden? Aber also ich bin bei dir, aber ich wüsste wirklich nur so 2 oder 3 Momente, wo ich sage, da hätte es ein Ticken schneller sein können, aber auch gar nicht mal so, dass ich inhaltlich was raus hätte nehmen wollen, sondern wirklich einfach nur so, dass die bisschen schneller von A nach B kommen, aber das minimal. Also bei mir wirklich.
Ich hatte es schon öfter als 3, 4
Szenen. Ich fand es minimal, weil ich auch mir einbilde, dass der Film sehr bewusst mit der Stimmung, die der aufmacht, spielt. Und also auch vor allem, was so den Wechsel oder den Aufbau und dann irgendwann einen Wechsel angeht.
Mhm.
Weil deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erzählt. Ich finde es schon wichtig, weil der damit schon einsteigt. Du hast eben das Gefühl, das wird jetzt irgendwie, könnte nach dem Intro auch irgend so ein Sci-Fi-Ding sein. Und dann bist du bei diesem Van im brasilianischen Wald und die musikalische Untermalung ist super düster.
Mhm.
Und du kriegst erstmal eher so Thriller-Vibes. Und dann baut sich da was auf, wo man ja schon auch über weite Strecken nicht weiß, was hat es mit diesem Dorf auf sich? Also, weißt du, ist da irgendwie so, gibt es da eine spirituelle oder magische Komponente oder so? Es gibt da ja irgendwie wo was noch nicht so richtig greifbar ist. Vielleicht sogar bis zum Schluss nicht greifbar ist.
Mhm.
Aber damit spielt der Film halt voll, finde ich. Und dann baut er diese Charaktere auf und ich finde, der Charakter ist eher eben das Dorf. Weniger die Einzelfiguren da drin, sondern eher dieser der Zusammenhalt, der über die Figuren erzählt wird. So, damit ist Bakurao für mich irgendwie der eigene Charakter.
Ja, er hat schon wirklich stark an Property, weil da war es auch so. Hm.
Und dann finde ich halt so, das erste Mal, wo dieser Charakter zurückschlägt, ist ein Mörder-Impact. Mhm. Und ich finde, ab da switcht es ja auch in der Tonalität. Und dann nimmt das nochmal anders Fahrt auf, finde ich. Mhm. Und ich hab's gefeiert, Alter. Ich fand's krass.
Fand's gut, ja.
Ja, Mann. Fand's richtig gut.
Na, verdammt. Okay.
Weil dann auch, also ich meine, spätestens, wenn dann dieser Lunga geholt wird,
naja,
hat das ja nochmal eine Tonalität, wo du eben auch merkst, so, okay, jetzt so, shit is real und dann geht's nochmal anders ab, finde ich. Und ich finde auch, der Film macht das super clever, was er dir so an Informationen vorlegt und auch eben vorenthält, weil man sich damit dann eben auch so, was die Antagonistenseite angeht, viele Fragen stellt. Hm. Und ich finde, das wird geil gemacht, wie du eben mit Informationen versorgt wirst. Dadurch hat er mich bis zum Schluss echt gut an der Stange gehalten. Das fand ich geil. Weil man dann doch eben noch so die ein oder andere Frage, die wird nicht gleich beantwortet. Und dann hatte ich zumindest Bock zu wissen, okay, wie ist das so? Wie sind da die Zusammenhänge? Warum die? Und was ist denn deren Agenda und so weiter? Mhm. Und das ist ja eigentlich umso krasser, dass du dann da ja auch viele Leute hast, wo halt die Agenda, also wenn es eine gibt, ja eben, also wenn es eine gibt, dann ist sie so aus der untersten Schublade. Und dann wünschst du dir ja auch, also ich mir zumindest so, also für manche Leute wünschst du dir echt einen hässlichen Tod. Hm.
Aber fandst du nicht auch, also ich fand ja auch den Aufhänger, dass das Dorf Bakurao ja nicht bei Google Maps auftaucht und das nirgends auf einer Landkarte verzeichnet ist, weißt du? Das ist ja schon so platt, finde ich, von der Symbolik so, dass ich denke.
Nein, aber okay, das machen die ja erst. Das ist am Anfang, ist das nicht so.
Ach, die haben dafür gesorgt, dass
ja,
es...
Ja, okay, sagen die doch auch mit den Satelliten und so.
Das ach,
ja,
das habe ich gar nicht verstanden. Okay.
Doch, und das ist ja nochmal, das ist
ja
auch...
Ich dachte, das wäre ein Fehler.
Nee, das ist ja das Ding, diese Auslöschung oder ach halt, was so die vorhaben, so, damit das erste Move ist...
Ja, okay, reicht schon.
Es ist von der Karte weg.
Okay. Verstehe.
Und damit kriegt das für mich eben auch, was du vorhin eingangs meintest, bevor wir geraten haben, die Komponente kommt da nämlich dann noch mit zu. Dass du dann so eine Kolonialismus-Story irgendwo hast, die hier dezent mitbedient wird, fand ich voll geil.
Okay. Ja, freut mich, dass es funktioniert hat. Also bei mir, ich bin ja da sowieso eher die Ausnahme, weil der Film wird ja größtenteils von allen gefeiert und ist ja bei der
ich
auch über 4 Sterne.
So gerne, warum das
Sterne,
bei dir? Weil ja auch, ich finde, also gerade auch so Score und Sounddesign und so, da macht der schon auch eine Menge richtig. Was ich finde tatsächlich, also wenn ich ein Department kritisieren müsste, dann wäre es die Kamera, weil ich die Bildsprache nicht durchgehend gleich geil fand. Und da gab es so, es gab so 2, 3 Shots oder Passagen, wo ich das fast schon gepfuscht fand, im verglichen damit, dass die schon auch ein paar echt starke Bilder gemacht haben. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich war schwer beeindruckt. Fand den fett.
Schwer beeindruckt.
Du bist aber schon ein pervers.
So einer bist du.
Ja, das mag sein, Alter.
Ja, das würde ich verneinen, Dali.
Ja, weißt du.
You must have me confused with a normal person.
Das sowieso. Ja, ist doch cool, Jens, man. Dann hast du zumindest hast mal die Liebe dient. War auch schon mal umgekehrt, dass ich einen Film geil fand, den du hier als Auftragsfilm reingeschmissen hat und Lee damit nichts anfangen konnte. Diesmal bin ich für den verhaltenen Part zuständig.
Ja.
Aber trotzdem cool, ihn mal gesehen zu haben, aber wie gesagt, ist nicht mein Lieblingsfilm.
Hm. Na, schade.
Schade. Gut, hast du noch was?
Naja, die Regisseure sollten wir vielleicht noch erwähnen,
ja,
ne?
Mach das.
Ja, danke. Mit brasilianischen Namen, Alter. Also ich glaube, federführend ist ja Kleber Mendoza Filho, weil der hat schon andere Filme gemacht, 21 Credits, 2016 ein Film, der in Cannes lief, Aquarius, auch mit der Dame, die du vorhin angesprochen hast, die war da ja auch dabei.
Der lief übrigens auch in Cannes.
Bacurau?
Bacurau lief auch in Cannes.
Okay.
Was ich abgefahren finde, weil wir hatten ja, dass der Roundup auf der Berlinale lief. Mhm. Bacurau und Cannes ist schon auch ein ähnliches Kontrastprogramm.
Finde ich auch, ja.
Ja, war ja auch ein sehr emotionales Erlebnis für den besagten Herrn, den wir hier im Cast haben. Dass der zum ersten Mal Cannes war und einer seiner Filme da gescreent worden ist, das ist für ihn auch eher selten. Und der ist dann, dann sind ihm die Tränen gekommen, weil das alles sehr emotional war.
Ja, kann man verstehen, oder? Mhm. Ja, und jetzt hat er aber den Film zusammen gemacht mit Juliano Dornelles und der war primär Production Designer und hat hier erstmalig dann an einem Langfilm mit auf dem Regiestuhl gesessen und den haben die zusammen gemacht und haben den eben auch zusammen geschrieben. Mhm. Aber ich glaube eben, also die Erfahrung von Filho, die kam dann da schon zum Zug, weil so ein Projekt so als Erstlingsding hätte ich schon krass gefunden. Ja, aber ist in der Kombination der Genren und was der so macht und eben wie die Tonalität kippt, ist das, glaube ich, schon auch wieder die Sorte unbequemer Film, wo man sich so ein bisschen fragen könnte, wer ist das Publikum für sowas? Weil das sieht nach Arthouse aus, aber das meiste, was passiert, wäre wahrscheinlich für ein Arthouse-Publikum eben nichts. Deswegen, du meintest ja auch gerade so in Cannes, ist man so ein bisschen, wundert man sich so ein bisschen, dass der dort läuft, weil es ja dann eben doch blutig wird.
Ja, ja, finde ich auch. Aber für die ist es wiederum vielleicht ein bisschen zu sehr Sozialstudie wiederum, weißt du, für so einen Genrehauen könnte auch sagen, dass der sich hier langweilt.
Das, das Sozialkritische ist hier wirklich wahnsinnig im Hintergrund.
Naja, aber so richtig viel passiert ja erst im letzten Drittel, also.
Ja, wenn es jetzt um Action geht, davor ist halt schon viel Stimmung, finde ich.
Stimmung, ja.
Naja, gut. Stimmung! Ja, bei dir nicht so.
Du bist halt.
Du bist aber schon ein pervers.
Ja, das
fehlt,
wir.
Fehlt mir halt.
Ja, ist das.
It's deeply, deeply weird.
Dann mag ich's.
So einer. Deswegen guckt er sich auch Camp Manor an. Deeply weird.
Ja, das war eher einer von der Sorte.
Nein! Turn that Scheiße off!
Bei 3 Punkten kann man sich denken, ja.
Ja. So. Ja. Sollen wir Punkte vorlesen oder wollen wir doch noch spoilern? Also ich brauche nicht. Ich muss nicht spoilern.
Ich brauche auch nicht. Also passiert schon noch einiges im Laufe des Films. Und die Leute, die ihn gesehen haben, wissen ja, in welche Richtung das geht. Und wir kommen hier, glaube ich, in einem Spoiler rum. Und der Aber Teil hat mir natürlich zum Teil gefallen.
Okay,
logisch.
Wollte ich gerade fragen. Da das müsste ja die Nummer wieder aufgewertet haben.
Natürlich hatte ich da Spaß in dieser Phase, definitiv. Okay. Aber wie gesagt, Leichen unter brennender Sonne. Mhm. Ähnlich, aber besser.
Aber komm, das erste Ding mit dem nackten Typ in seinem Gewächshaus.
Ja, das war natürlich ein geiler Moment.
Das ist doch fett.
Ja. Ist auch geil, dass er da splitternackt rumläuft und die sich erstmal beschweren.
I came for the body count.
Yep.
Yes. So, sollen wir Punkte vorlesen?
Bacurau, lies Punkte vor.
7,3 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 82. Letterboxd 3,9.
Das ist sehr überschwänglich.
Das ist schon angedeutet, dass sich da die guten Kritiken überschlagen und du kannst es auch mal nicht so richtig nachvollziehen.
Nee, für mich ist das nur 6,5. Mhm. Und du?
Ich bin mal 8,5.
8,5. Ja. Leichte Diskrepanz hier.
Mhm.
Aber das kennen wir ja. Lee geht mit der Masse.
So kennt man mich. Natürlich.
Einfach ein mieser Mitläufer.
Oh Mann, Alter, das war nichts. Ich habe schon 3 miese hier jetzt.
Ja, aber ich ja genauso viel. Also ich habe auch 2. Insofern, das wird, weiß nicht, heute wird knapp, aber mit Ruhm bekleckert haben wir uns beide nicht.
Nee, aber warte mal, warum hast du denn einen mehr als ich? Doch, aber kommt hin. Also du hast 4,5 und ich habe 3. Kann das sein?
Kann sein, weiß ich nicht.
Naja, warte.
4,5 zu 3?
Den ersten habe ich getroffen, beim zweiten hattest du einen halben miesen. Dann haben wir beide einen miesen, dann habe ich einen halben miesen, dann du einen miesen und beim letzten hast du 2 miese, ich 1,5. Bin ich bei dir bei 4,5 miesen und ich habe 3.
Du hast 3.
Ja.
Damit geht Lee 1-0 in Führung in diesem Monat.
Der Mai.
Ja, der Mai. War tricky.
Willst du das Übliche sagen, was du sonst sagst, wenn da sowas passiert?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwas Übliches gesagt habe.
Na, schade. Ich hatte schon ein Sample vorbereitet.
Ach, habe ich dir jetzt in die Karten gefuscht?
Total.
Ich sag mal so, ich
Mach ich, drück ich dann einfach das nächste Mal.
Wenn ich lass mich überraschen, was kommt. Ich bin eher so der Typ.
Genau.
Go with the flow.
Ja, ja, ist klar. Der Listen-Guest.
Wir machen das dann von Episode zu Episode.
Mhm.
Er scheint mir nicht zu glauben.
Ja, möchtest du mich verarschen?
Na.
Den mag ich. Der ist schön.
Nix verarschen.
Nix mich verarschen.
Ja, haben wir wieder Auftragsfilme abgehakt für diese Episode und auch in der nächsten Episode wird es zwei Auftragsfilme geben. Ich glaube, du weißt noch nichts von deinem Glück. Also, der eine war eh geplant mit einem Gast und dieser Gast schafft es einfach nicht. Und den begrüßen wir dann irgendwie demnächst. Deswegen machen wir den Auftragsfilm ohne ihn und das ist The Kid Detective für unseren Kumpel Olli. Und dann wäre es cool, wenn wir über den dritten Exorzisten reden würden, wenn das fein für dich ist. Für
Raff. Ja, whatever.
Der dann auch in der nächsten Episode. Und dann die Episode darauf haben wir wieder jemanden zu Gast, mit dem wir dann einen Auftragsfilm besprechen. Da seid gespannt. Aber das sind erstmal die beiden Filme für die kommende Episode. Insofern könnt ihr da gerne mitgucken.
Yes.
Dann seid ihr bestens aufgestellt. Ja.
Wunderbar.
Leute, geht heim. Das Fest ist vorbei. Over. Ende. Finito.
Love it, Alter. Das ist so schön. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt ein paar schwäbische Samples haben.
Ja, die Schwaben müssen ja auch mal ein bisschen zum Zug kommen.
Hier. Auf jeden Fall.
Ja,
so represent. 0711 und so.
Okay, von mir aus.
Wie, was gibt's da zu lachen?
Naja, represent. Was Berliner hier, was soll ich dir sagen?
Alter? Ja, gut. Kann man ja trotzdem ein bisschen Stuttgart representen, oder nicht?
Ja, du hast ja auch eine direkte Verbindung zu Stuttgart. Was habe ich denn da für eine Verbindung? Gar nichts. War ich schon mal im Schwäbenlandle?
Du warst noch nie in Schwaben?
Ich glaube
nicht.
Du
hast aber viele Meinungen über die Schwaben, mein Lieber.
Ja, ist halt ein geiziges Pack.
Ah! Siehst du? Aber Vorurteile habe ich nicht.
Nee, wenn ich irgendwo nicht gewesen bin, dann muss ich mich halt auf die Vorurteile beruhen, dass die Schotten halt geizig sind und weiß nicht. Und das sind dann die Klischees, die dann über die Landesgrenzen hinaus rüberschwappen.
Du warst dann ja mal in Schottland. Und wie war das dann so?
In Schottland war ich noch nie.
Ach nee, du warst in Irland.
Ich war in Irland, in Dublin und Co. Ja.
Ja.
In Schottland war ich noch nicht.
Ja gut, das eine Klischee, was du über die Iren hast, hat sich wahrscheinlich eher bestätigt, als dass du das groß aufgeräumt hast.
Dass sie gut saufen, ja, auf jeden
Fall. Ja. Okay. Ja, dann wird es Zeit, dass du mal zu den Schwaben gehst, um da mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Ja,
wir haben noch ein paar hier in der Supporterschaft. Lade mich doch mal einen hier auf den, jetzt fallen mir diese ganzen Gerichte nicht ein. Ich habe genauso geguckt wie der Typ aus dem Film, als sie die Speisekarte vorgelesen hat. Spätzle mit Wutle und Luble und mit Buble und so. Und ich so, was?
Ach so, echt? Hat nichts davon verstanden? Seidewürst.
Ja, was?
Seidewürst mit Linse.
Ja gut, Linsen und irgendeine Wurst.
Ja, und Würste, klar.
Bockwurst. Aber was ist eine Seidewurst?
Nee, das sind halt so Wiener Würste.
Ich hätte jetzt nicht gewusst, also auf jeden Fall hätte ich nicht gewusst, was ich da bestelle.
Okay. Na ja, gut, aber Maultaschen und Schupfnudeln und so, das kennst du ja.
Davon habe ich schon mal gehört, von Maultaschen und Schupfnudeln, ja.
Siehst du, gibt gutes Essen da. Ja, Mann, fahr mal nach Schwaben.
Mach ich.
About time.
Ich fahre nach Schwaben und guck mich da um.
Gut.
Einfach ziellos, einfach.
Ja, ein bisschen auf die Alp. Kannst dich dann wahrscheinlich nicht darum groß verständigen. Ja, so mit so Übersetzungs-App oder so.
Aber wenn ich wiederkomme, dann stand's aber.
Dann Schwäbisch.
Ja.
Ja, das ist ja gut.
Aber sowas von.
Sehr gut.
Gut.
Alright, finito, wie er gesagt hat.
Ja, finito, wir sind raus. Peace.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.